Wie ist das Leben als Rich Influencer? Ich war zu Besuch bei Theo Caro, einer der bekanntesten Content Creator Deutschlands, und wir haben ein richtig emotionales, offenes Gespräch unter Männern geführt. Wir haben darüber gesprochen, wie sein Kinderwunsch aussieht, welche Geschlechtskrankheiten er schon hatte, welche Geschlechtskrankheiten ich schon hatte, auch sehr wichtig. Wie er mit Rauchen aufgehört hat, mit Hypnose, wie das funktioniert hat. Und wir haben über Männerfreundschaften gesprochen. Und das Wichtigste, am 15. November kommt mein Comedy-Special auf YouTube raus. Und ich hoffe, dass ihr da alle mal vorbeischaut. Und wenn es euch gefällt, dann teilt das Ding. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Ich finde es super, dass du gesagt hast, so, oh, ich habe nicht so viel Zeit, kannst du bitte bei mir vorbeikommen? Das ist schneller. Und jetzt haben wir einfach eine Stunde aufgebaut.
Haben wirklich eine Stunde aufgebaut?
Nee, nicht ganz. Nee. Nicht ganz, aber...
Anyways, ich wollte einfach nur vermeiden, dass ich irgendwie in Prenzlauer Berg fahren muss.
Was ist deine Beziehung zum Prenzlauer Berg?
Genau, ich bin damals, also... Ich habe in einer WG gewohnt, so wie jetzt auch, mit echt meinen besten Freunden. Und dann habe ich eine Freundin bekommen.
Ich habe eine Freundin bekommen.
Ich habe endlich mal einen abbekommen. Und die hat dann auch so ein bisschen, weil die kam aus so Frankfurt am Main, aus der Gegend, und ist dann zu mir gezogen nach Berlin und in diese WG eingezogen. Mhm. Was schon mal grundlegend voll die scheiß Idee war.
Das war eine Männer-WG, ja. Und dann eine Frau dazu.
Ja, genau. Und eine Katze gab es auch noch.
Okay.
So, und dann ist sie da eingezogen und hat sich leider überhaupt nicht mit den Jungs vertragen.
Soll ich es mal zumachen einfach?
Ja. Oder? Hat sich leider so überhaupt nicht mit den Jungs vertragen. Und dann hat die so ein bisschen, es war auch so meine erste richtige Beziehung, dann hat die mich so fett manipuliert und dann da irgendwie so rausgeekelt aus der Wohnung. Dann habe ich mich auch mit denen zerstritten und bin dann zusammen mit der nach Prenzlauer Berg gezogen. Hm. Und dann haben wir da legit 1,5 Wochen gewohnt. Dann hat die mich betrogen, verlassen und aus der Wohnung geworfen. Und seitdem kriege ich immer so einen kleinen Schauder?
Die schaudert's.
Schauder, wenn ich nach P-Berg fahre. Genau.
Ah, okay, das ist das halt immer noch nach. Das, vor allen Dingen, das Betrügen ist ja gar nicht so schlimm, aber aus der Wohnung werfen ist heutzutage.
Muss ja erstmal. Damals war ich auch noch kein Rich Influencer, das war schon hart, dann irgendwie in Berlin eine Wohnung finden.
Was ich interessant finde bei dir, so ich habe ein paar Leuten vorher erzählt, so hey, ich nehme mit Theo eine Folge auf. Mhm. Und es gibt so eine Bubble an Leuten, die kennen, also. Wir kennen halt überhaupt nicht, wer du wissen halt überhaupt nicht, wer du bist. Können das gar nicht einschätzen. Und dann gibt es eine andere Bubble, wo du halt so, oh mein Gott, jetzt Theo, so
wirklich?
Super Fame.
Lustig.
Weil, es läuft halt so ein bisschen vorbei, so jetzt vielleicht Leute in meinem Alter oder die sich nur für Comedy interessieren, läuft das vorbei, aber dann gibt es eine gewisse Zielgruppe, wo du ja seit Jahren irgendwie sehr bekannt bist. Das ist super interessant. Aber du bist Influencer, TikToker, Content Creator. Wie nennst du dich selber?
Ehrlich gesagt ist mir die Bezeichnung egal. Ich fand es immer so ein bisschen Opfer von Influencern, das Wort Influencer so scheiße zu finden.
Kann auch dazu stehen einfach.
Ja, ne? Ich finde es irgendwie, ich bin Influencer, also oder Videomaker ist mir eigentlich relativ lax. Ich finde es auch ganz schön, wenn das so offen ist und finde es manchmal so ein bisschen peinlich. Vor allen Dingen, wenn, gut, ich würde jetzt schon eher sagen, dass jetzt du oder ich eher Content Creator sind. So, und es gibt aber Influencer, die definitiv Influencer sind.
Die so, hier, das ist mein Tag, das habe ich heute gegessen.
Ja, genau, das sind für mich Influencer. Und das sind aber meistens die, die sich am meisten darüber aufregen, Influencer genannt zu werden.
Weil ich wollte gerade sagen, weil ich habe mir heute noch mal ein paar Videos von dir reingezogen und ich kenne ja auch deine Videos.
Ja.
Du setzt ja schon ein Qualitätslevel, finde ich, im Vergleich zu anderen Videos, die es dort zu sehen gibt. Das sind ja wirklich kleine Kurzfilme, muss man sagen. Das heißt ja schon sehr künstlerisch, immer sehr mit einer sehr emotionalen, melancholischen Note.
Ja, es ist leider immer ein bisschen traurig. Ich versuche so ein bisschen, ja, es ist einfach eher so, wie du Comedy machst, mache ich halt eher ein bisschen Richtung Nostalgie.
Aber wieso stört dich das? Ich meine, das scheint ja du zu sein. Das scheint ja irgendwie das zu sein, was bei dir rauskommt, wenn du einfach sagst, so, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Dann sind das halt oft melancholische Videos.
Ja, voll. Es ist so ein bisschen, du hast schon recht. Ich weiß nicht genau. Das ist halt einfach das Spektrum, in dem ich mich bewege. Es sind halt oft diese DMs, die ich bekomme. Leute denken, mir geht's nicht gut. Also ich werde wirklich gefragt, so, yo, Theo, ist alles okay bei dir? Weil dann oft das nicht differenziert werden kann. So viel vielleicht bei dir, gerade drüber geredet, wie bei dir mit der Comedy, dass das nicht immer einfach du bist, sondern dass einfach Comedy ist, so.
Total.
Und dass meine Videos, das ist ein Teil von mir so, aber mir geht's nicht so schlecht, Leute. I'm okay.
Ihm geht's gut, ja. Er war geduscht und als er hier aufgemacht hat um 13 Uhr, ist alles okay.
Ja, gerade aufgewacht, so.
Also ja, dafür ist der Podcast vielleicht auch gut. Ich merke das bei mir auch, dass irgendwie Leute hören meinen Podcast und denken so, hey, du bist ja ein relativ ruhiger, reflektierter Typ. Die denken immer, ich bin der letzte durchgeknallte Typ.
Und das ist einfach, weil wir irgendwie, ich weiß nicht warum, mein allerbester Freund Julian, der war letztens total erstaunt, der macht was ganz anderes, der surft gerade in Portugal und lebt sein Leben.
Macht keinen Content dazu?
Macht keinen, also
was
so,
bringt denn das dann zu
ja,
surfen?
Sinnlos, das ist kompletter Quatsch, sinnlos, ich verstehe es auch überhaupt nicht, was er da macht.
Surfen ohne Likes?
Ey, ich schwöre, der hat einfach ein richtig, da bin ich manchmal echt neidisch drauf, der hat echt einfach ein richtig, der hat auch mal eine Firma aufgebaut und so und hat irgendwie, weiß nicht wie viele Mitarbeiter und hat irgendwie so einen geilen Ausstieg geschaffen, lebt da jetzt echt sein Leben, ich bin voll neidisch auf den. Manchmal, aber andererseits hustle ich natürlich auch gerne. So, und warum erzähle ich das? Weil der irgendwie war so erstaunt darüber, über den Fakt, dass ich hatte irgendwie gesagt, das meiste, was wir Influencer erzählen, stimmt überhaupt nicht. Mhm. Also ich lüge ganz viel.
Okay.
Also dieser
jetzt
Podcast. beziehungsweise wir sind ja alle Geschichtenerzähler, darum machen wir das ja.
Total, ja.
So, und natürlich sind ein paar Sachen exaggerated. Ich erzähle schon viel die Wahrheit, aber manche Geschichten sind auch einfach ganz frei erfunden.
Das steht einem frei. Ich muss sagen, bei mir sind schon die meisten Dinge im Kern wahr.
Mhm. Ja, genau.
Auch, von der Comedy her. Total. Ja, was du gerade gesagt hast, dieses Hustlen, dieses Wohlfühlen. Ich liebe das auch, wenn ich so Tage habe, wo ich einfach irgendwie so, letztens hatte ich einen Tag, da wollte ich mal einen Podcast aufnehmen und da wurde ich kurzfristig in einen anderen Podcast eingeladen und dachte, okay, ich komme jetzt noch vorbei. War da zu Gast zu Podcast, habe meinen eigenen Podcast gemacht, noch geschnitten, hochgeladen, hat dann noch 3 Auftritte am Abend, einfach so bam, 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 bam und so gar keine Zeit zum Nachdenken.
Ja.
Und das liebe ich, so die ganze Zeit Adrenalin.
Ja, das ist irgendwie auch echt richtig wichtig für mein Leben. Andererseits, jetzt merke ich, ich habe so ein großes Team, also wir sind jetzt 6 Leute und
wow.
Das ist richtig cool.
Die alle für Theos Content arbeiten.
Ja. Und das ist richtig.
Fulltime?
Ja.
Crazy.
Ja, also beziehungsweise 2 Leute nicht Fulltime, der Rest Fulltime.
Hm.
Und das ist schon richtig cool, sich so größer aufzustellen. Das ist, glaube ich, immer, ich weiß nicht, bin nicht so tief drin in diesem ganzen Business-Zeug, aber ich glaube, dass an gewissen Stellen expandieren und ein bisschen zu viel Geld ausgeben eigentlich relativ wichtig ist, so.
Ich meine, hör dir Mr. Beast an.
Ja, genau.
Mr. Beast ist ja das klassische Beispiel von so jeder Dollar sofort wieder reinvestiert.
Ja, sofort reinvestiert.
Und hat für ihn ganz, ganz okay funktioniert.
Mhm.
Ganz okay. Ich glaube, er hat 200 Millionen YouTube-Follower.
Irgendwann kommt er dann auch nochmal an. Ja, aber es ist natürlich, jetzt war ich in...
Aber das ist ein richtig kleines Unternehmen.
Ja, das sind
das ist wie so eine kleine Filmproduktionsfirma.
Und du hast so, dahin soll es auch eigentlich gehen, dann irgendwann mal. Du hast so Leute, deren Leben du finanzierst. Das ist ein ganz weirdes Gefühl. Also ich meine, die sind jetzt nicht todesabhängig, die können auch einen anderen Job machen.
Ja.
So, haben sie ja vorher auch, aber es ist irgendwie so ein krasses Gefühl irgendwie, dass die natürlich in einer ganz gewissen Art und Weise abhängig sind von dir und ich aber natürlich auch von denen, weil es wirklich ganz, ganz tolle, kreative Menschen sind.
Löst das Druck bei dir aus oder ist das eher so ein Gefühl, der...
Mich befreit das eher.
Mhm.
Ja, ich gebe echt richtig gerne Sachen ab und ich arbeite richtig gerne im Team, auch gerne Mannschaftssport gemacht und so. Ich finde das manchmal ein bisschen für mich, für meinen Charakter, kann ich mich manchmal nicht über 1 Million Aufrufe freuen, weil ich das alleine mache.
Ah,
und ich
okay.
finde gemeinsam, ne, das ist irgendwie Into the Wild, einer meiner Lieblingsfilme. Kennst du? Kennst du?
Habe ich nicht gesehen, ne?
Musst du ganz dringend mal gucken.
Okay, kommt also auf meine Liste.
Einer von den Typen, der irgendwie sagt, den musst du mal dringend gucken, den Film.
So, warte, ich erzähle dir kurz den Plot.
Also, geht um Christopher McCandless, eine wahre Geschichte, der irgendwie so ein normalo American Life mit College so gelebt hat und sich eines Tages dazu entschieden hat, das alles hinter sich zu lassen, einfach Into the Wild auszuwandern. Und ist Ewigkeit unterwegs und so weiter. Und für die Leute, die den... Du guckst den noch, ne?
Ich gucke ihn noch.
Dann verrate ich es nicht. Jedenfalls kommt er am Ende auf... Ach, scheiße. Ja, egal. Ich sag's einfach, oder? Also ich sag ja nicht, was passiert oder so. Aber am Ende kommt er darauf, dass das Zitat ist, Happiness is only real when shared.
Mhm.
Und das stimmt schon in gewisser Weise.
Ja.
So, ich finde, zusammen kann man sich immer mehr darüber freuen als alleine.
Obwohl ich dich so einschätzen würde, dass du, obwohl das ist jetzt eine sehr suggestive Frage, also bei mir ist es so, ich liebe es, Dinge in der Hand zu haben und ich habe eine sehr genaue Idee davon, was ich will. Ich meine, ich mache Comedy, ich stehe alleine auf der Bühne, ich schreibe alleine die Witze, es ist sehr viel alleine. Natürlich gibt es irgendwie andere Comedians da im Umfeld, aber so die Kernkunst, das mache ich alles alleine und das liebe ich auch. Du hast wahrscheinlich auch eine sehr genaue Idee davon, was du machen willst. Und dann die richtigen Leute dafür zu finden, die das irgendwie teilen oder irgendwie auch verstehen, ne?
Ja.
Gerade im kreativen Bereich. Ja.
Voll, da brauchst du echt, das hat auch Ewigkeiten gedauert, also dieses Team jetzt zusammenstellen. Und dann, ich denke mal, das ist so, so ist das bei mir und so ist das bei dir und so ist das bestimmt auch bei einem Felix Lobrecht oder so, der wird seine Gags und Sets selber schreiben so und der wird einfach sehr viele Sachen abgeben, so wie du deine Sachen selber schreibst und ich meine Sachen auch selber schreibe, also dieses Kern Ding, was ich da habe, das würde ich niemals abgeben. Ja. So, also diese Skripte und diese Ideen und diese kleinen Drehbücher, die ich da schreibe, sind alle von mir. Nur diese Schritte in der Umsetzung, die gebe ich halt ab.
Ja. Das ist also bei Comedy absolute Comedian-Ehre,
du musst selber
Jokes machen. Selber zu ja. Nicht so selber zu schreiben, dann auf die Bühne zu gehen, sie zu testen. Ja. Es gibt Comedians, die für sich schreiben lassen, aber mhm. das ist schon ein bisschen verpönt.
Das machst du eigentlich nicht, ne?
Nee, das macht man nicht. Nee. Weil das ist ja die eigentliche Kunst. Mhm. Das ist ein ganz großer Teil der Kunst. Es soll ja auch persönlich sein. Ich will ja auch meine eigenen Gedanken und Erlebnisse rüberbringen. Und das geht einfach nicht, wenn mir jemand das Zeug schreibt.
Hast du schon Leute gehabt, wo du, finde ich voll das spannende Thema, habe ich noch nie richtig bei mir drüber geredet. Finde ich aber richtig interessant, weil es bei mir auch manchmal vorkommt. Siehst du manchmal Comedians, die deine Gags klauen schon?
Ja.
Und wie ist das? Erzähl mal.
Hat mich jetzt, das war also im ganz, ganz Kleinen. Ich meine,
stört dich das, by the way? Geht das mit dem Blatt?
Okay. Jetzt stört es mich.
Okay. Viel Spaß dann den Rest der Folge damit.
Die Strelitzie.
Oh. Muss man wieder abgekackt hier.
Ja, muss man.
Kümmere ich mich dann mal.
Ich habe gerade schon wieder gesehen, wie das ADHS kickt.
So
ohne Strelitzie.
Oh, fuck. Oh, warum kackt die so ab?
Na, egal. Ich kenne das natürlich auch von früher, so bei TikTok oder Instagram, wenn Ideen geklaut werden. Hm. Ich hatte es jetzt noch nicht im großen Stil, dass Leute wirklich eine Idee klauen. So, ich stehe da so ein bisschen drüber, weil ich mache mein eigenes Ding und dann geht es schon weiter, dann kommt das Nächste. Was gefährlich ist, wenn jemand Größeres den Witz klaut und dann stehst du auf einmal unter Verdacht, dass du das geklaut hast.
Boah, das ist so scheiße.
Das kann natürlich passieren. Und ich finde es immer so einen großen Cringe-Faktor. Mir ist letztens ein Video gesehen von Markus Krebs, Comedian.
Mhm. Ja, nee.
So ein älterer deutscher Comedian, der einfach eins zu eins, so ein Typ mit so einer Mütze auf
ja,
und
ich glaub,
so einer Sonnenbrille
weiß.
Immer. Der erzählt so typische, so klassische Witze. Und er hat einfach in einem Video einen Witz erzählt, den Louis C.K. erzählt hat. Aber da hat er auch einen anderen Comedian zitiert, aber hat halt die Quelle genannt. Und erzählt einfach eins zu eins diese Story nach. Und ich kenne halt das Original. Und in diesem Moment bröckelt halt die ganze Fassade und ich habe einfach keinen Respekt mehr für diesen Comedian, wo ich denke einfach so, okay, was ist da überhaupt echt und von dir?
Voll.
Und das ist nicht cool.
Ja. Nee, das finde ich auch gar nicht cool. Also das heißt, du hattest jetzt noch gar nicht so erfahren, dass jemand von dir aktiv...
Nee, okay. Nee. Ich bin ja wahrscheinlich auch noch nicht groß...
Kommt schon noch.
Groß genug. Ja, vielleicht so, dass einer irgendwie mal ein Video gemacht hat oder so, aber dass jetzt große Comedians irgendwie das klauen.
Ja.
Es ist auch echt sehr gefährlich, das zu machen, weil wenn das einmal auffliegt, ist man zumindest in der Szene verpönt. Ich glaube, so den Zuschauern, gerade in Deutschland, ist es relativ egal. So, es wird so viel geklaut.
Krass, ne?
Ja.
Ja, das habe ich irgendwie so ein bisschen, es gibt
Wie ist das bei dir?
Ja, also es gibt so also generell diese Videos, die ich mache, weil die natürlich auch einfach, also das sind nur von TikTok, ne? So, wo ich sage, dass das halt mehr ist als irgendwie Trends oder so, sondern ich setze mich da ja hin irgendwie und trinke da Rotwein und schreibe da irgendwie Skripte abende lang. Und dann finde ich das ätzender, so, dass da, wenn das geklaut wird, weil es ist kein Trend oder so, es ist kein Tanz oder es ist kein irgendwie ein lustiger Sketch oder so, den man sich mal aus den Fingern saugt. Ich finde, das ist fies, das zu klauen, aber es ist mir tendenziell Lachs, wenn irgendwelche Amis da meine Star-Wars-Videos oder so halt nachmachen, so ist es, das
ich mein,
ist, it is what it is.
Ich meine, du hast ja auch eine super hohe Qualität und sehr viel persönlichen Faktor da drin. Ich meine, das kann man ja alles nicht klauen.
Voll. Ja, beziehungsweise, es, also ne, wie gesagt, aus Amerika wirklich dann auch 1:1, einfach genau das gleiche Video so. Hm. Es gibt aber ein paar Deutsche, die das machen. Und das finde ich richtig schlimm, weil wir kennen uns. Also so, yo, ich war mit dir auf dem Festival.
Du meinst diese Lightsaber-Videos?
Ja, beziehungsweise dann so die, wo ich nebeneinander sitze und so, so Zeug. Und das sind wirklich so ganz offensichtlich meine Videos, weil es sogar ist mein Sound. Es ist genau der gleiche Sound. Und es ist einfach vom Dialog wirklich 1:1 kopiert. Also es geht gar nicht darum, dass die mir, ne, weil ich habe den dann auch geschrieben.
Die haben da Lip-Sync-Videos gemacht, oder?
Nee, die haben einfach sozusagen
die Videos. Ach, dann halt, zeigt das die Musik dazu.
Ne? Genau, die gleiche Musik genommen, die ich genommen habe, die gleiche Textform, die ich genommen habe und machen da wirklich 1:1 diese Videos nach. Irgendwie habe ich den auch geschrieben, irgendwie war so Dingy, was, also.
Ja.
Ich wundere mich gerade irgendwie, ne, weil so, boah, sorry, ich habe voll vergessen, die Credits zu geben. Aber es geht nicht um Credits geben, du hast das Video gecopy und pasted.
Ja.
So, und das finde ich ein bisschen in der Branche respektlos.
Ich finde, es hat sich so durchgesetzt, dass gerade bei TikTok und Instagram so, ja, es ist okay, Sachen zu nehmen und so, solange man kurz irgendwie Credits reinschreibt, ist es okay, Sachen zu nehmen.
Ist
eigentlich
okay.
Ist es nicht okay.
Das macht ja auch
es
kein...
Es gibt Urheberrecht.
Ja, Martin Scorsese schreibt ja auch nicht rein Credits an Quentin Tarantino für die Szene, die ich gerade hier einmal komplett kopiert habe. Und in allen anderen Branchen, also so, wenn du das in der Musikindustrie machst oder in der Filmindustrie, du wirst verklagt des Grauens. Und Social Media oder das Internet generell ist ja immer ein rechtsfreier Raum irgendwie.
Aber das ist auch Deutschland. Wir sind ja eh, also gerade unsere Fernsehbranche und Filmbranche ist ja mega unkreativ.
Ja, ja.
Und was dann mal gefeiert wird, war Stromberg, was ja eine 1:1-Kopie ist.
Von The Office einfach.
Von The Office. Und was ich bisher nicht wusste, hat mir letztens ein Freund erzählt, Thomas Ewald, auch Comedian. Das ist ja lizenziert. Also in den USA, es gibt ein amerikanisches The Office, Original ist das britische.
Mhm.
Und dann dachte ich auch, das Deutsche ist einfach lizenziert, weil das sind die gleichen Charaktere und
ja,
alles.
Ja.
ProSieben hat die ersten zwei Staffeln gemacht, ohne Ricky Gervais oder die BBC zu fragen.
Das
die haben einfach
so
gesagt,
dreckig.
Das ist unser Ding. Und dann hat die BBC sich gemeldet und gesagt so, Leute, ihr kopiert uns hier. Die so, nee, das ist was komplett Eigenes. Und da haben die gesagt so, hey, ihr lizenziert die Scheiße jetzt und wir verklagen euch.
Alter.
Und erst in der dritten Staffel ist dann die Kooperation entstanden. Aber einfach, also das ist dann großes deutsches Fernsehen. Und auch Jerks, das ist einfach eine 1:1-Kopie von Curb Your Enthusiasm, ja. Larry David. Also zumindest der Stil,
der, Kern.
Ja, der ja, ja. Stil, die Charaktere, dieses Impro-Zeug auch.
Mhm.
Aber das sind so Serien, die in Deutschland gefeiert werden. So, oh, Deutschland ist mal kreativ. So, nee, das sind Kopien.
Voll gemein, ne? Das
ja.
ist voll schade, dass Deutschland das irgendwie nicht auf die Reihe bekommt, selber geile Inhalte zu
aber
machen.
Aber wir haben Til Schweiger.
Immerhin haben wir Til Schweiger irgendwie.
Der kommt
besoffen an Sets irgendwie.
Der komplett besoffen. Diese Geschichte fand ich geil, wie der halt komplett besoffen und vielleicht auch auf anderen Substanzen im Trailer nachts sitzt und schreibt, das Drehbuch umschreibt und einfach schneidet, so richtig manisch.
Das muss so schlimm sein.
Und das spiegelt sich in den Filmen dann halt auch wieder.
Und das sind dann diese hierarchischen Strukturen irgendwie und das ist schon schlimm. Ja, ich habe mal eine Zeit lang, als ich noch nicht, also ganz früher nach dem Abitur oder so, habe ich bei einer Filmproduktionsfirma gearbeitet, auch eine sehr, sehr große in Deutschland. Und da war ich im Development, also sozusagen da ein Praktikum gemacht, wo die halt sozusagen neue Serien entwickeln. Also dann war Montag immer Besprechung, wo alle mit neuen Ideen kamen. Kannst dir nicht vorstellen, die Scheiße. Das ist wirklich unfassbar. Die haben damals, das weiß ich noch ganz genau, Friday Night Lights wollten die kopieren.
Haben wir auch offen so zugegeben.
Die wollten Friday Night Lights kopieren. Ist eine, kennst du die zufällig? So eine Football-Serie.
Nee,
so Highschool,
nee,
Football,
ja,
mega
ja.
cool, dramatisch. Die hat damals richtig Amerika gerockt. Die hat auch, glaube ich, einen Emmy bekommen. Also richtig, richtig eine geile Serie. Die, ich würde sagen, wurde so, keine Ahnung, Leute, ich würde mal sagen 2009, 2010 produziert.
Ja.
So, und es dann auch hat dann funktioniert. Und dann, ich war bei der Produktionsfirma so 2016. So, dann, ihr seid schon 8 Jahre zu spät, wollt es jetzt trotzdem noch kopieren, okay. Dann ging es irgendwie, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Die wollten dann, haben dann erst Football genommen, gemerkt, es funktioniert nicht in Deutschland, hatten sie Basketball, das hat dann auch nicht funktioniert, dann haben sie daraus Fußball gemacht. Dann ging es darum, dass sie eigentlich eine weibliche Hauptrolle haben wollten. Dann ging es um die Frau vom Coach irgendwie. Und dann irgendwie, I don't know how this happened, ist das eine Pferdestory geworden. Ich weiß nicht, wie das sein konnte, aber es ging dann um diese, es gab noch diese Fußballmannschaft von dem Coach, aber eigentlich war das die Frau und ihr Pferd. Ey, du kannst dir das nicht ausdenken, Deutschland.
Ey, das ist so ein kreativer Prozess, wenn jeder darf irgendwie so ein bisschen was reingeben. Und dann
ich habe noch
so
eine Idee.
Die Shit-Story.
So kacke. Genau.
Das
ja.
ist wie, ich habe eine ganze Zeit lang mal Kinder-Apps gemacht.
Mhm.
Und auch so eine wilde Idee war mal, also für kleine Kinder, also worauf stehen Mädels? Pferde, worauf noch? Auf Friseur, okay, lass uns, die können Pferde frisieren.
Aha.
Also das ist auch so eine,
makes sense.
So eine klassische, einfach so Business-Idee.
Ja.
Aber ja, Deutschland ist leider nicht so kreativ. Oder so, lass doch mal was mit Zauberern machen.
Ja.
Ich glaube,
so,
Zauberer sind. Wie wär's denn mit einem Internat, wo Zauberschüler sind? Gibt's das schon?
So schon. Und vor allen Dingen immer so, ihr seid spät dran. Ihr kommt auch noch zu, also kopiert doch wenigstens rechtzeitig.
Seid doch wenigstens fix, ja.
Also es ist so, als würde jetzt so ein Dude irgendwie, einfach so ein anderer deutscher Creator nächsten April auf Laserschwert-Videos kommen. Es ist auch noch zu spät.
Es ist zu spät kopiert. Ich glaube, das hat aber auch was mit den Strukturen im deutschen Fernsehen zu tun,
ja.
die sehr risikoavers sind.
Mhm.
Lustigerweise, es gibt ja sehr viele öffentliche Gelder, aber trotzdem geht es denen dann um Quote. Die sind
ja.
dann ja trotzdem nicht so frei. Okay, wir machen jetzt einfach mal geile Sachen.
Mhm.
Und um dieses Risiko zu minimieren, gehen sie dann vielleicht eher auf Ideen, wo sie denken, dass das funktioniert, weil sie das irgendwo herkennen. Ne?
Und das ist ein Riesenproblem, worüber wir gerade beim Aufbau gesprochen haben. Ich glaube, das war der Netflix-CEO, der hat einen Jahresbericht bekommen von dem Marketing, die meinten, dass es unfassbar, weil alle neuen Produktionen, die sie gemacht haben, sind Box-Office-Hits, also die funktionieren alle, alles ist richtig, richtig geil, alles, was sie produzieren, funktioniert, und der CEO meinte, das ist eine Katastrophe. Das ist ganz scheiße, weil das bedeutet, dass wir uns nicht mehr trauen, dass wir nicht neue Inhalte machen, und das ist das Problem vom deutschen Fernsehen. Die versuchen nur, dass die Sachen barely irgendwie funktionieren.
Und wenn es so einen kleinen Fehltritt gibt, kriegt man auch keine Chance und dann wird es sofort gecancelt.
Voll.
Da hatten wir drüber gesprochen, zum Beispiel im Entstehungsprozess von Kunst, jetzt auch bei Witzen. Mhm. Für mich ist ganz wichtig, oder für jeden Comedian, dass Dinge nicht funktionieren, weil wenn alles so ein bisschen sofort funktioniert, ist es wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass du irgendwie so einen sicheren Einheitsbrei machst, der nicht besonders kreativ ist.
Ja.
Ja, oder auch bei deinen Videos, wenn alles funktioniert, dann hast du wahrscheinlich nicht genug, bist nicht genug Risiko eingegangen, ja.
Ja, voll. Daran, wenn man sich dafür aufmacht, dann kann man das irgendwie richtig geil, seinen Scheiß analysieren, so.
Ja.
Wenn man sich davon losmacht, nicht mehr die ganze Zeit auf Zahlen zu gucken, ne?
Kannst du vielleicht auch, du hast ja eben schon gesagt, du bist Rich Influencer, also jetzt for real, du verdienst gutes Geld.
Ja. Ich bin unfassbar.
Voll schwer in Deutschland darüber zu sprechen.
Ich hasse das auch an Deutschland. Ich bin mit meinen Freunden sehr, sehr offen und spreche auch mit all meinen Influencer-Kollegen. Ja, eben. Oder keiner. Genau, man verdient als Influencer sehr viel Geld. Und es ist voll traurig, dass man das dazu sagen muss. Aber ansonsten versteht das immer keiner. Man gibt auch echt viel Geld ab. Also es ist wirklich
Womit verdienst du Geld? Sind das Kooperationen?
Ja, ich verdiene eigentlich nur mit Kooperationen Geld und fast gar nicht passiv, was ich so ein bisschen schade finde. Aber ich glaube, so ist Influencer-Dasein auch. Mal gucken.
Onlyfans halt.
Onlyfans wäre eine Option. Oder halt, ob dann irgendwie der Podcast nochmal irgendwie Patreon. AdSense oder so oder Patreon. Ja, ist irgendwie so, irgendwo wird es vielleicht nochmal so passiv irgendwas geben, aber an sich ist es immer aktiv, also sozusagen diese Kooperation. Und
wo ich kurz nochmal einhaken muss, so Props an dich, so die Werbevideos, die ich von dir gesehen habe, sind halt auch ultra kreativ und richtiges Storytelling. Das ist nicht so bei dir, dass du sagst so, hey, ich nutze jetzt irgendwie dieses neue Parfum und das ist geil, das empfehle ich euch. So, du drehst halt wirklich kleine Filme mit einer Story, die dann auch sehr geil funktionieren und für die Brand natürlich auch. Wahrscheinlich sind deine Werbepartner sehr, sehr happy.
Ja, leider nicht.
Nee?
Nee, es ist
die hätten gerne mehr, dass du einfach so jetzt hier einfach jetzt Code.
Und das ist schon ganz schlimm. Also ich finde, dass manche Werbepartner bin ich wirklich unfassbar dankbar und die mir ganz viel Freiheit da drin geben. Und so ist auch meine Managerin, verkauft das natürlich auch so, ne, dass sie sagt so, yo, wenn ihr Theo bucht, dann ist das so, dass dieses Briefing, was ihr da schreibt, das wird der ignorieren komplett. Der nimmt da dann vielleicht die 2, 3 Essenzen raus, aber der setzt sich hin und schreibt halt euch ein neues Drehbuch und dann kriegt ihr das und dann versprechen kann man es nie, weil Social Media funktioniert manchmal, wie Social Media halt funktioniert. Aber das wird safe gut funktionieren. Und dann so eine, zum Beispiel ein Partner wie Amazon Prime, die mir wirklich einfach komplette Freiheit gelassen haben. Das war ein ganz anderes Briefing. Ich habe da was ganz anderes draus gemacht. Die meinten, okay, cool, das und das hätten wir gerne noch als Änderung. So kleine Mini-Sachen irgendwie habe ich das gemacht, umgesetzt. Und dann hat die Werbung, will nicht lügen, aber ich glaube, 400.000 organische Likes, und das ist natürlich für eine Werbung.
Das ist insane, das heißt ist, so mal 10 Views.
Genau, so, und das ist für eine deutsche Werbung unfassbar, unfassbar, unfassbar viel und richtig gut. Und so, ich habe so ein paar Kunden, die funktionieren so und viele leider auch nicht, die mir dann irgendwie da halt so wahnsinnig doll reingrätschen und schlussendlich dann mit ihrem Feedback so doll diese Videos verhunzen, dass sie dann auch nicht funktionieren. So.
Und sich dann trotzdem beschweren danach.
Und dich dann trotzdem beschweren. Ja, das ist so geil. Also wirklich dieses, ganz viele sind ganz toll, aber ganz viele Leute, die in so Marketingagenturen arbeiten, sollten eigentlich ganz dringend einen anderen Job machen, weil es wirklich ganz viele sehr, sehr unkreative Menschen gibt, die einfach das nicht verstehen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, manchmal ärgere ich mich darüber, weil ich weiß, dass Kunde X will Werbung machen für Produkt X und anstatt dass die einfach zu mir kommen und sagen so, yo Theo, du kannst das ja kreativ wahrscheinlich, mach mal einfach irgendwie dein Ding so, das wollen wir bewerben, schalten die eine Agentur dazwischen und diese Agentur kriegt so gottlos viel Geld dafür, dass sie halt Influencer aussuchen und dann eine Kampagne schreiben und so und wirklich diese Briefings, hast du bestimmt auch mal, diese Briefings sind so Opfer.
Ich habe noch nie eine Kooperation gemacht.
Wirklich?
Nein.
Geil, wärst du dich dagegen?
Ah, mittlerweile bin ich so, ganz ehrlich, Leben ist teuer und wenn es eine coole Brand ist, würde ich das schon machen irgendwann. Ja. Und ich würde auch irgendwann, klar, Werbung im Podcast und solche Sachen machen. Aber gerade mein Hauptfokus ist, so viel Reichweite aufzubauen, dass ich irgendwann eine Tour spielen kann.
Ja, genau.
Das ist der. Aber ich würde schon auch Werbung machen. wenn es zu meinen Werten passt.
Ja.
Also
ja,
zum
ja.
Beispiel Alkohol kann ich nicht mehr machen. Also würde ich nicht mehr machen. Mhm. Genau, weil ich.
Wie lange bist du sauber?
2,5 Jahre.
So cool.
Das ist echt crazy. Hätte ich nie gedacht, dass es.
Meinst du, ich sollte das jetzt schon machen oder kann ich noch ein bisschen chillen? Ist wahrscheinlich das.
Also ich würde dir, also jeder, der mich fragt, würde ich echt sagen, es lohnt sich jederzeit.
Ja.
So, ich bereue nichts, aber was in meinem Leben hätte geschehen können, wäre ich sober gewesen.
Erzähl mal ein paar Sachen.
Naja, ich habe halt viel, also ich bin halt durch die Soberness viel früher irgendwie auch psychische Themen von mir angegangen. Du bist natürlich auch viel therapierbarer, wenn du nüchtern bist, weil du dann erstmal merkst, was kommt da überhaupt hoch.
Ja.
Nie mehr Kater ist richtig geil.
Ja.
Nie mehr, also einfach morgens aufstehen und nie Probleme zu haben, aus dem Bett zu kommen. Du bist einfach fit. Du bist für Sport immer bereit. Mhm. Bist auch viel kreativer. Ja.
Echt,
und,
ja?
Ja, total, weil du nicht mehr diese Durchhängphasen hast. Und dann hast du wie so einen Zinseszinseffekt, ja? Du lässt den Termin nicht sausen, du erledigst das. Dadurch wird es besser, dadurch wird das nächste auch wieder besser. Und irgendwann vermisst du es einfach nicht mehr. Am Anfang ist es ein Verzicht. Mhm. Du sagst, okay, ich trinke nicht, ich mache nicht damit. Ich vermisse vielleicht die Party, diese Ekstase. Aber irgendwann lernst du halt andere Sachen wertzuschätzen und es ist jetzt nicht, dass ich auf irgendwas verzichte.
Und wie viel hast du getrunken?
Ich habe ja nicht nur getrunken, sondern auch gekokst. Das war gegen Ende.
Mhm.
Ein Thema, ich habe über Corona wurde das dann mehr. Da bin ich echt in so ein Loch gefallen. Da gab es einige Themen auch im familiären Umfeld und da bin ich so ein bisschen abgestürzt und da wurde das viel. Da habe ich schon irgendwie 3, 4, 5 Mal die Woche getrunken und dann vielleicht 2, 3 Mal die Woche kam Koks dazu.
Und wie viel hast du getrunken, wenn du getrunken hast?
Wenn ich gekokst habe und getrunken habe, war das richtig, da kannst du ja saufen wie, kannst du saufen wie ein Loch.
Wahnsinn, ja.
Naja, da habe ich schon irgendwie, was weiß ich, Rum Cola war so mein Ding oder Wodka Red Bull.
Das ist mein Ding.
Ja, habe ich gehört.
Ach so.
Rum Cola ist ja so ein bisschen auch Koks des kleinen Mannes. Das wird, wenn ähnliche Dinge im Gehirn aktiviert. Und ich glaube auch für Leute mit ADHS ist
krass.
Das ist sehr spannend.
Nur das auf dem Kabel hier. Sorry.
Da habe ich schon, also eine halbe Flasche Rum schon mal weggemacht an einem Abend. Ja, stimmt.
Das ist schon crazy.
Ja,
so. Das langfristig fickt das den Körper natürlich unfassbar doll.
Alkohol ist fast, also das ist ja ein Nervengift und der Körper kann das halt überhaupt nicht abbauen. Ne?
So krass, dass wir uns das als Gesellschaft so überlegt haben, dass das die Droge ist, die wir einfach mal zelebrieren und zulassen, ne?
Was ich auch, ja, das ist die Droge, die wir sagen, ja, die ist cool,
das ist
die nehmen wir.
Eine
die
der können, schlimmsten.
Die können wir im Supermarkt so für 1,50 Euro so, du musst 4 Flaschen sammeln und dann kannst du dir eine Droge kaufen.
Unfassbar.
Aber was auch geil ist, dass ich dadurch, ich hatte viel auch Momente mit meinen Kindern, die ich vielleicht nicht so genossen habe, weil ich entweder mich gefreut habe auf die nächste Party und es wurde so Lebensinhalt, so okay, dann kann ich wieder ballern oder ich war noch ein bisschen durch, ich war müde, ich habe durchgehangen. Im Alter wurde es natürlich auch mehr mit Kater und jetzt schaffe ich es schon, Momente besser zu genießen, weil es geht nicht mehr um diese Belohnung die ganze Zeit, sondern das ist es jetzt. Also der Moment ist jetzt das, was du lebst und die Belohnung.
Voll
und ich schaffe es dadurch schon mehr im Moment zu sein. Aber ich gebe, ich bin überhaupt nicht belernt, ich sage niemandem, du solltest. Ich glaube, es wissen auch Leute, die süchtig sind und nüchtern sind, die versuchen, niemanden zu bekehren.
Ja.
Du musst es machen. Und ich weiß natürlich auch, für dich ist es, das ist ja auch viel deines Lebensinhaltes gar nicht negativ.
Mhm.
Ist ja auch viel, viel Party, du legst auf, das Umfeld, das macht ja auch Spaß alles. Ja.
Voll. Ja, ich bin schon mal richtig froh. Ich habe im Mai, ich glaube Anfang Mai oder Ende April aufgehört mit Rauchen.
Ah, geil, Rauchen ist so unnötig.
Rauchen ist so richtig dumm. Und das
ist richtig dreckig.
Das merkt man erst, wenn man aufgehört hat. Ich fand wirklich Rauchen immer so geil und habe es nie gerallt irgendwie. Und ich habe mit
Es sieht auch geil aus.
Es sieht super cool, mega ästhetisch aus. Und
man hat auch was zu tun.
Man hat was zu tun. Ja. Das ist viele Raucher und ich auch rauchen aus sozialer Angst. So, weil es ist immer einfach,
hat was zu tun, ja.
Ist einfach immer besser, wenn du was in der Hand hast, irgendwie so. Und dann kannst du Leuten Feuer anbieten und so. Und bist weniger nervös deswegen. Und ich habe mit 13 angefangen und dann durchgeraucht bis 27. Also das sind ja dann
13. Mein Sohn ist jetzt 13.
Ja.
Aber lieber rauchen als vapen. Ey, wenn er,
Alter,
wenn er vape, wird er enterbt.
Einfach peinlo, Alter.
Das ist richtig.
Ähnlich. Also vapen ist richtig. Und vor allen Dingen, ich glaube, das hat auch ganz schlimm, also rauchen auch ganz schlimme Langzeitfolgen, aber vapen auch nochmal ganz, also ganz extrem. Und noch schlimmer ist Shisha. Also das alles, wenn dann raucht einfach ganz normal, aber rauchen
rauch
gar
eine
nicht.
Gute alte Ernte 23. Rehwahl oder irgendwas.
Rehwahl ist so
freundlich. Aber wie hast du aufgehört? Wie hast du es geschafft?
Also ganz oft versucht so, also ich meine, ich habe halt Was ist denn das? 27 minus 12 sind 15, ne?
Ja.
15 Jahre geraucht.
Wow.
Und dann natürlich auch mal ein bisschen weniger und mal mehr und so weiter.
Aber also, mehr als die Hälfte deines Lebens.
Krass, ne?
Krass.
Richtig dumm.
Aber was richtig geil ist, also sowohl bei Alkohol, aber auch bei Kippen, bei allem, wie der Körper kann sich regenerieren.
Voll schnell.
So, man sieht fresher aus, man kriegt auf einmal besser Luft wieder. Ja. Und
Hautbild, alles.
Crazy. Und dann, aber hast du Hypnose, genau. Hast du Pflaster oder?
Ja, ich habe alles Mögliche mal versucht, ich habe auch dann mal länger also bei mir war immer das Ding, also so, ich wusste seit so 25, dass ich Rauchen aufhören, dass ich es cool fände, Rauchen aufzuhören. So, und dann aber so der Klassische, das vorher mal gesagt, so, ich kann aufhören, wenn ich aufhören will, was tatsächlich wirklich immer eigentlich, also nie stimmt. also ihr lügt euch immer an damit, leider. Und habe dann auch mal so phasenweise aufgehört und dann mal irgendwie einen Monat nicht geraucht. Und dann war es bei mir echt, weil ich so ein Stressraucher geworden bin, da habe ich einen Monat nicht geraucht, dann hatte ich einen Autounfall und bin ausgestiegen, sofort irgendwie mir von dem ADAC-Typen Kippe geben lassen und so. Und dann halt wieder Kette geraucht, dann irgendwie tragischer Fall in der Familie, wieder angefangen zu rauchen so. Also es hat immer wieder dann durch so Stress angefangen, obwohl ich schon 2 Monate lang auch gar keinen Bock mehr hatte. Und dann war immer wegen Stress wieder angefangen. Und dann habe ich mich hypnotisieren lassen. Ja.
Ah, geil.
Große Empfehlung. Martin Kehler heißt der in Berlin, Charlottenburg. Und der hat mich hypnotisiert. Also es wurde mir empfohlen von Emil Belten. Der hat hier diesen Discounter produziert. Und mit dem war ich auf einer Party. Und der hat eben auch nicht geraucht. Und dann habe ich da übertrieben lange mit dem drüber geredet. Und es war ganz lustig, weil der wie so einen physischen der konnte physisch, also auch als dann mal kurz so eine Kippenschachtel im Raum war und er so kurz überlegen wollte, ob er da hingreift, hatte ich das Gefühl, er kann es physisch einfach gar nicht da so hingreifen. Und das fand ich richtig cool und das wollte ich auch. Und dann bin ich da nach seiner Empfehlung zu Martin Kehler gegangen. Der hat mich hypnotisiert, habe noch nie Hypnose vorher gemacht. Man muss auch ein bisschen offen dafür sein.
Total,
so.
Ja.
Aber wenn man offen dafür ist, dann kann man sich fallen lassen, dann funktioniert der Scheiß auch.
Und du hast jetzt einen richtigen Ekel davor?
Ich habe einfach einen richtigen, mir könnte es nicht egaler sein.
Geil.
Das und das finde ich noch besser.
Ja.
Weil ich hätte auch keinen Bock, dass wenn du jetzt zum Beispiel rauchen würdest, dass ich dann so ein bekomme. Ja, sondern es ist mir einfach so, es gibt einfach nichts mehr im Gehirn, denkt drüber nach, boah, ich würde jetzt auch mal gerne hier irgendwie dran ziehen.
So wie das Suchtgedächtnis einmal ausgelöscht.
Voll.
So und diese ganzen Triggerpunkte und diese guten Erlebnisse. Und
so alles. Geil.
Okay, I don't care. Ja. Das ist wie ein bisschen, das kennt man ja vielleicht bei deiner Ex-Freundin aus dem Prenzlberg noch nicht, weil es sich immer noch triggert, aber man hat das manchmal.
Hey, ja, doch.
Doch schon. Ja. Man hat das echt, du hast Liebeskummer und du kannst dir nicht vorstellen, dass das jemals nicht wehtut, diese Person zu sehen. Und irgendwann dann vergeht ein Jahr oder vielleicht auch ein bisschen mehr und dann siehst du diese Person vielleicht sogar mit einem neuen Typen.
Und ist egal.
Und es macht nichts mit dir.
Voll.
Und das kannst du dir so überhaupt, und so ist es wahrscheinlich ein bisschen so, ne?
Ja,
so,
voll.
So, ja, irgendwie, ich bin geheilt davon, ja.
Voll krass. Nee, und es ist irgendwie so dieses so, also auch wenn mir am Festival mal eine Kippe angeboten wird, bin ich einfach nur so, nee, ich rauch nicht. Und das ist echt voll, das ist so ein cooler Satz. Und ich fand es schon immer cool, wenn Leute das gesagt haben. Und ich bin voll stolz, dass ich das jetzt auch sagen kann. Genau, und Hypnose, wurdest du schon mal hypnotisiert?
Ja.
Und hat schon mal so ein Mentalist mit dir gearbeitet?
Weil
der hat so beides gemacht, genau.
Nee, das nicht. Ich kennst du Timon Krause? Ja, klar.
Der ist so ein, ey, lieber, vielleicht hörst du es ja, ich liebe dich, Timon Krause.
Timon ist auch manchmal auf Comedy-Bühnen dabei.
Ja,
und
der ist so ein toller Typ, ey.
Freundin von mir war auch beim Programm von ihm und war auch sehr begeistert.
Ja, der ist echt cool.
Cooler Typ, ja, weil du Mentalist sagst. Aber er hat noch nie mit mir gearbeitet. Also,
ich habe schon zweimal mich von dem mentalistisieren lassen oder dreimal, glaube ich. Und das war so, also wirklich, man muss das mal erleben, weil man einfach immer aus dem Fernsehen, aus Videos denkt, das ist fake. Es ist einfach nicht fake. Der findet einfach deine Kreditkartennummer raus, die du noch nie irgendjemand gesagt hat.
Das ist krass. Ich glaube, der macht das viel über Augenbewegungen und solche Sachen.
Aber es geht doch. Es kann doch nicht sein, dass der den Namen von meiner ersten großen Liebe rausfindet. Da habe ich kein Internet. Es kann nicht sein, einfach.
Wahrscheinlich hat er einfach was mit ihr.
Ja, genau. Ich kenne das Ehre.
Ey, mit einem Mentalisten möchtest du auch keine Beziehung haben. Scheiße, die kannst du halt überhaupt nicht anlügen.
Habe ich auch gefragt, weil der ist in der Beziehung und so. Und muss halt natürlich komplett rauslassen aus seiner Beziehung. Ansonsten ist das mega fatal irgendwie.
Ja.
Aber krass, wenn du die Fähigkeit hast, in die Seele von jedem reinzugucken. Auch strange irgendwie.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das
wie
wollte.
Gedanken. Ja, das ist Gedankenlesen einfach. Und ich glaube, Gedankenlesen ist eine von den Superheldenfähigkeiten, auf die ich gar keinen Bock hätte.
Nee, ich möchte es nicht.
Auf keinen Fall.
Das war für mich früher auch immer so, letztens mit einem Comedian gesprochen, Philipp Wefel, Grüße gehen raus, Philipp hört auch den Podcast.
Geil.
Der hat einen scheiß Auftritt. der einen scheiß Auftritt. Und da hat er so richtig masochistisch gesagt, oh, ich gebe es mir richtig. Und da hat er in der Pause so seine Kapuze aufgezogen, hat draußen geraucht und hat sich so unerkannt zwischen die Leute gestellt und hat zugehört, was die gesagt haben.
Nein.
Halt auch über ihn. Und dann auch gesagt so, oh, hey, der eben der Erste, das war ja nicht so geil und so. Und er hat sich da hingestellt und sich das gegeben.
Alter.
Würde ich nie never machen.
Ever, also sehr strong von ihm, aber what the fuck.
Aber so sehr, das ist ja sehr masochistisch. So, ich gehe jetzt raus und gebe es mir. Ich höre mir das jetzt an.
Und hat ihm das was hat ihm das weitergebracht?
Wahrscheinlich nicht. Tiefer rein in den Schmerz. Man macht ja nicht nur, wir machen ja viele kranke Dinge, die uns nicht weiterbringen, aber einfach so, ich brauche das jetzt.
So richtig dumm,
aber,
Alter.
Oh, aber was auch viele Leute mal sagen, so, ich wäre gerne mal die Fliege an der Wand. Ich will auf keinen Fall die Fliege an der Wand sein, wenn ich nicht da bin.
Terror.
So, ich würde sagen, hier, ich bin da, redet nicht über mich. Ich bin hier.
Krass, ne?
Nee, möchte ich nicht.
Nee, auch gar kein Fan von. Ich will das also so. Und ich habe auch komische Gedanken über Leute, die stimmen ja auch. Man denkt einfach auch komische Sachen manchmal. So, also ich will das auf jeden Fall gar nicht wissen.
Wir lästern ja auch alle mal. Oder es wird.
Ich liebe auch lästern. Lästern ist ja auch cool, aber das heißt ja trotzdem, dass ich dich, also wenn ich auch über eine Person mal abläster, dann hat das gar nichts mit der, ich habe dich trotzdem unfassbar lieb und ich mag so viele Qualitäten an der. Ich fand es dann einfach nur wack von dir, wie du das und das gemacht hast. Oder auch einfach lustig, peinlich irgendwie. Da muss man auch mal drüber lästern können.
Ja. So. Im Content-Creation-Bereich machst du eigentlich Dinge, die dir peinlich sind. Ich komme drauf, weil ich gebe ein Beispiel. Ich habe mit Konrad war ich unterwegs. Mhm. Der hat mein Special geschnitten.
Ah, lol, geil.
Ach, übrigens, das ist jetzt der Moment, wo ich das mal droppen kann.
Ja.
Morgen, also wenn ihr den Podcast hört an dem Tag, wenn er rauskommt, aber am 15. November kommt mein Comedy-Special raus auf YouTube um 20 Uhr. Und dann gibt es eine Premiere, dann können wir zusammen chatten und einen Livestream machen. Und,
wann kommt es raus?
15. November.
15. November.
20 Uhr.
Comedy Special.
Comedy Special auf YouTube, eine halbe Stunde von einem Auftritt von mir. Und das war, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, war ein Killer-Auftritt. So, das war so das beste Material meiner letzten zwei Jahre, meiner ersten zwei Jahre
Comedy. Holy fuck.
Und es war eine Mega-Stimmung. War richtig rowdy, aber es war lustig. Auch viele geile Publikumsmomente entstanden.
Geil.
Und das stelle ich jetzt for free auf YouTube. Und
Alter.
Das, genau, und da freue ich mich drauf.
Und wie geht's dann weiter?
Ich spiele jetzt schon diese Jokes nicht mehr.
Ah.
Komplett neues Material.
Geil.
Ja, komplett neues Material, weil ich Witze funktionieren vor allem gut, wenn man sie zum ersten Mal erzählt.
Offensichtlich. Ja. Surprise.
Surprise. Und ich will irgendwann, mein Ziel ist so in einem Jahr eine Stunde, 70, 80 Minuten Solo zu haben.
Krass.
Dann wieder Material zu haben, die ich, von denen nichts auf Social Media ist. Oder
ist 70,
draußen.
80 Minuten so, ist das so Standard, so macht man das, wenn du es kannst?
Ja.
Ja. Geil.
Und das ist viel, wenn du da mit rechnest, dass du eigentlich so alle in einer Minute fünf Lacher hast.
Alter.
Dann ist es, sind viele Jokes.
Alter, das sind echt viele,
das sind viele Jokes. Das sind viele Jokes.
Krass.
Aber ich bin auf dieses Special richtig stolz auf YouTube. Könnt ihr euch reinziehen.
Voll geil.
Und warum ich da darüber rede, ist, ich habe mit Konrad, war ich unterwegs, ich wollte ein bisschen ein Promo-Video machen und hatte dann die Idee, komm, ich mache in der U-Bahn ein Stand-Up-Video.
Boah, ich könnte mir umbringen.
Ich habe
Strong.
Und ich war echt, ich habe
Strong,
das Video ist auch sehr gut geworden. Das ist wahrscheinlich jetzt schon draußen, wenn wir drüber reden, weil ich das Promo mache. Ich gehe halt da rein und sage dann so Stand-Up-Comedy-mäßig so, hey, kennt ihr das? Ihr sitzt in der U-Bahn und seid voll genervt, wollt einfach nur irgendwie nach Hause und dann labert euch irgendjemand zu mit Witzen, kennt ihr das? Und alle schütteln so den Kopf und ich so, na okay, sorry, dann funktioniert der Witz nicht. Aber ich habe ein Comedy-Special auf YouTube, ich bin mega lustig. Mein Name ist Moritz Hohl. Und alles so. Okay.
Und dann bin ich... Geht aber.
Und dann
ey, könnte schlimmer sein.
Und dann bin ich an die Tür gegangen so. Und dann war das auch noch so eine mega, mega lang bis zur nächsten Haltestelle. Und ich habe da so gestanden und den Knopf gedrückt,
oh
wie so ein
Gott,
Psycho.
Oh mein Gott, Maul.
Wie so ein Psycho. Aber letztendlich, eigentlich ist passiert ja nichts. Es ist den Leuten egal. Vor allem in Berlin ist das ja nicht.
Es ist wirklich egal. Leute vergessen die Scheiße einfach.
Vergessen es. Aber genau, machst du solche Sachen auch? So Street-Sachen gar nicht.
Mehr war er war. Das, was jetzt wirklich das höchste der Gefühle ist für mich, dieses, ich habe jetzt am Wochenende, beziehungsweise, wann kommt der Podcast raus? Montag?
Dienstag.
Dienstag. Dann habe ich vor vier Tagen am Samstag, also diesen Samstag Haubentaucher, falls du Lust hast, habe ich einen Auftritt.
Ah, das ist Open Air oder ist auch drin?
Ist drin, genau.
Okay.
Ist drin.
Weil Haubentaucher ist so ein Ding, gibt es einen Pool draußen.
Ja, genau. Voll, ich liebe Haubentaucher irgendwie. Ja. Da gehe ich so jetzt normalerweise nicht hin, aber tendenziell, wenn da mal so Events sind oder so, finde ich den sehr cool. Genau, da habe ich einen DJ-Auftritt, ist jetzt auch dann der, ich mache das seit, das ist jetzt mein vierter oder so, ich mache das aus Zufall, als das ist wirklich, einfach die größte Side-Mission meines Lebens. Also es hat einfach nichts mit meiner Main-Mission hier in meinem Leben zu tun, ja. Aber ich finde es irgendwie ein geiles Side-Quest.
Du bist jetzt endlich in Berlin angekommen. Bist endlich DJ.
Bin endlich DJ. Bist endlich
alle
DJ.
Alle anderen Berliner auch.
Geil. So, ich habe irgendwie für Django aus seiner Tour, da ist irgendwie sein Haupt-DJ ausgefallen, da habe ich zwei Stops übernommen. Und bin dann irgendwie, habe mich so ein bisschen da, als so ein bisschen bei mir so, ich bin so der Typ, wenn mir langweilig ist, dann chill ich nicht und zock, sondern dann lerne ich irgendwie so neue Dinge. Also ich lerne dann plötzlich, will ich irgendwie lernen, wie man Schach spielt, dann gehe ich legit in so einen Schachclub irgendwie. Und
gehst dann auch so richtig tief rein.
Dann, kann ich, dann mache ich zwei Monate, dann kann ich Schach spielen. So,
Grüße an die ADHS-Diagnose.
Also genau das ist das. So, und dann aber lustigerweise ist mir Schach auch wirklich so unfassbar egal, dann plötzlich wieder. Und das wird mit dem DJing auch so sein. Aber ich habe mir jetzt irgendwie so 8 Programme gekauft und fuß mich so rein, sitze andauernd, wenn ich eigentlich echt dringend andere Sachen machen sollte. Sorry an meine Managerin.
Aber legst du mit Laptop auf oder mit?
Mit Stick.
Mit Stick.
Genau, okay. ich mach Sets großteils fertig, ich mache dann vor Ort ein bisschen Übergänge und so, aber hauptsächlich mache ich mir ein Set vorher, ist die Hauptarbeit. Also es ist wirklich einfach, ich sitze hier Ewigkeiten nachts und gucke, wie welcher Song wo zusammenpasst und mix das zusammen und so und werde auch immer ein bisschen besser drin und es macht voll Spaß, sich da reinzufuchsen. Nach diesem Auftritt werde ich definitiv keinen Bock mehr haben. Aber das war auf jeden Fall das Mutigste.
Große Abschiedstournee, die ihr leider jetzt schon verpasst habt,
Scheiße.
Wenn ihr den Podcast hört oder
Fuck,
so.
Aber ja,
das war eure Chance. Aber vielleicht gibt es ein Comeback, die große Theo-Caro-Comeback-Tour.
Nee, das ist, ja, also ich finde es gerade eine lustige Sidequest und das ist auf jeden Fall höchste der Gefühle, weil ich natürlich einfach als Influencer, der TikToks hochlädt und irgendwie, ich gehe auch nicht so gerne auf Events tatsächlich, bin so ein bisschen...
Weil du viel erkannt wirst oder magst du kein Social?
Nee, ich hab leider echt ein bisschen Social Anxiety entwickelt. Mhm. Dieses Jahr ist echt neu für mich irgendwie, Social Anxiety. Hast du das mal gehabt?
Ja. Ich habe vor allem gemerkt, seitdem ich nüchtern bin,
ja.
Habe ich festgestellt, ich bin gar nicht so ein großer Fan von Leuten.
ich hasse Menschen.
Ich hasse Menschen, was mit Alkohol völlig erträglich war. Oder dachte
schlimm,
ich so,
ne?
Ah, scheiße, ich hasse euch. Also ich hasse,
nein, aber
ich hasse keine Menschen, aber so in Club zu gehen.
Ich habe keinen Bock, mich gerade hier zu unterhalten über den Quatsch irgendwie.
Oh, das interessiert mich gar nicht.
Ja.
Und vor allem Leute in Berliner Clubs reden vor allem viel über Alkohol und Drogen.
Ja.
Und das ist jetzt einfach nicht mehr mein Thema.
Schon schlimm, wenn du dir so einen reinsaufen musst, damit du da Spaß haben kannst.
Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nicht Alkohol Teil des Ganzen war, sondern Alkohol ganz essentiell war, um das überhaupt auszuhalten, um daran Spaß zu haben. Weil ich habe eigentlich etwas getrunken, um etwas zu machen, was mir eigentlich gar keinen Spaß macht.
Du fickst deinen Körper und deine Seele,
ja.
Um was zu machen, was dein Körper und deine Seele fickt. Also
mit dem Alkohol ist es ein bisschen wie mit dem Rauchen, was du vielleicht feststellen würdest, wenn du irgendwann nüchtern wirst, dass du sagst so, okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es einfach ein essentieller Teil meines Lebens ist und dass es wichtig ist. Und, das ist ja totaler Bullshit.
Ja.
Aber ich, Alkohol macht schon Spaß. So,
voll. Nein,
und,
auf jeden Fall.
Ja, aber dieses ADHS-Ding, du hast eine ADHS-Diagnose.
Ja.
Wirklich? Du bist nicht einer dieser Neuzeit, du bist ein
Oldschool
ADHS-Homie.
Voll. Ich hatte mehr Zeit in der Schule bei Klassenarbeiten und so.
Warst du auch hibbelig? Oder?
Ja, schon. Ich habe das irgendwie so, genau. Lass mich mal ADHS-mäßig, ich erzähle das noch schnell zu Ende mit dem, genau, ich habe Social Anxieties. Deswegen würde ich sowas mit der U-Bahn auch niemals machen.
Mit der U-Bahn, ja.
Das würde ich niemals machen. Jetzt aber bin ich ja DJ geworden. So, und da, ich mache ganz schnell die Geschichte fertig.
Aber gut, du findest den Faden zurück.
Guck mal, schau mal.
Ich war hier weg.
Ja, genau, aber selber dann.
Ja.
Genau, und da habe ich jetzt dann, der erste Auftritt war vor so 1600 Leuten, der erste direkt, voll krass.
1600, das ist
Und da hatte ich so ein Mikrofon in der Hand und habe so, das ist so geil, weil die Leute sind ja wirklich wegen halt Django einfach da so. Und dann kennen die automatisch mich halt auch irgendwie einfach aus seinem Squad da irgendwie raus. Und das ist so, das ist wirklich das, das hat mir Endorphine gegeben, die werde ich nie wieder wahrscheinlich haben in meinem Leben. Aber wenn du dann einfach so, schönen guten Abend Düsseldorf rufst und dann schreien diese Leute, ich hätte wirklich sagen können, was ich will. Also ich könnte sagen, meine Freundin hat gestern mich betrogen und die würden also so, die schreien dann einfach.
Meine Freundin hat Scheidenpilz.
Wow! Das war ganz ein tolles Gefühl. Und dann hatte ich aber jetzt das erste war nicht Düsseldorf, das war im Himmelreich, ach, keine Ahnung. So, und dann war aber in Düsseldorf war eine Halloween-Veranstaltung von Django jetzt vor 2 Wochen, oder wann war Halloween?
Halloween, 30. Oktober, ne?
31. So, 31. Damn. Fuck. Und da war eine Show in Düsseldorf und die war auch cool, aber die Crowd war ein bisschen leiser und vor allen Dingen war mein Mikrofon nicht richtig eingestellt.
Ah.
Und ich schrie in dieses Mikrofon rein, irgendwie sowas wie, Leute, habt ihr Bock? Oder irgendwie sowas. Und es war still. Einfach nee, Stille und keine Antwort drauf. Und das hat mir einen Tritt in meine Magengrube gegeben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also insofern, große Props an dich, dass du in diese U-Bahn gehst.
Ja, aber ich kenne das auch mit Witzen. So, ich spiele ein Set und so, die Leute feiern, die Stimmung ist geil. Und dann, du machst vielleicht irgendeinen weirden Opening-Joke, den die gar nicht fühlen. Und dann hassen die dich.
Ja. Scheiße.
Das ist scheiße. Das ist schon auch ein bisschen masochistisch, da reinzugehen. Aber mittlerweile, man lernt ja immer mehr dann da.
Was machst du denn aber, wenn du, wie lange gehen deine Sets jetzt gerade so ungefähr?
Naja, es gibt Open Mics. Das sind Veranstaltungen, wo wir wirklich testen, wo das Publikum keinen Eintritt zahlt. Und dafür ist der Deal, wir spielen hier dreckige, neu geschriebene Witze und testen rum und viele Sachen funktionieren noch nicht. Das sind so 10 Minuten.
Ja.
Also gestern zum Beispiel einen Abend habe ich erst ein 10-Minuten-Set gespielt, dann nochmal 10 und dann 20, dann nochmal 10.
Damn.
Heute spiele ich ein 20-Minuten-Set nochmal und dann nochmal ein 15-Minuten-Set. Längere Sets. Das längste, was ich hier gespielt habe, sind 40 Minuten. Und
aber hast du denn 40 Minuten, war das geplant oder weil es gut lief?
Nee, das war schon geplant.
Was machst du dann aber, wenn du bei Minute 6 bist und noch nicht einen Lacher bekommen hast? Ziehst du dann 40 durch? Also was hieß der, also brichst du also
das,
hast du
das hatte ich glücklicherweise noch nicht, so mein mein längstes, wir reden von Bombing und Killing, also Bombing ist so kein Lacher, du bombst richtig und Killing ist, wenn du halt killst, wenn jeder Lacher funktioniert. Ich hatte jetzt noch nie ein Bombing, was dann 20, 30 Minuten gedauert hat, das hatte ich jetzt noch nicht so richtig hart, aber so 10, letztens hatte ich ich habe am Anfang, das war auch dumm, so als Opening-Joke direkt so einen billigen Pedo-Joke gebracht, wo ich hatte wirklich meine Kinder gerade vom Bahnhof abgeholt. Und dann meinte ich, aber vom Hauptbahnhof. Und dann meinte ich so, oh, bin ein bisschen spät, ich habe meine Kinder gerade vom Bahnhof abgeholt, Zoo, war Schichtende. Und ist ein billiger Joke, aber dann haben die mich halt echt, da haben die mich echt gehasst.
Wirklich? Haben die einfach nicht reagiert oder was?
Ja, der Raum war ein bisschen low.
Ja.
Der Raum war komisch, weil die erste Reihe war so besoffen und super laut und der Rest des Raums war leise und dann habe ich die erste Reihe auch verloren und dann war so 8 Minuten, okay, ich ziehe jetzt durch, ich mache jetzt mein Ding hier, aber das ist schon unangenehm, aber
Alter, echt?
Aber das mit der U-Bahn ist um einiges unangenehmer.
Krass, ja.
Ich hab's gehasst. Ich hab's auch 2-mal gemacht und Konrad die ganze Zeit so, komm, mach es noch einmal.
Cool, aber von ihm, dass du so motiviert hast.
Ja, und ich so, nee, ich schaff's nicht. Ich kann nicht mehr.
Ja, das ist echt diese so Street-Art, Street-Performance und so, mein größten Respekt. Ihr könnt euch das nicht vor. Es ist wirklich ganz schlimm. Also in der Haut von denen stecken so. Also vielleicht.
Aber es gibt ja Leute, die da
haben echt, da Bock drauf, ne?
Was weiß ich, OG Simon Gose-Johann, Street-Comedy. Ja, ja. Aber es hat auch was Befreiendes, wenn man sich das traut und macht und sieht auch einfach, es passiert nichts. Nee,
bei Leuten ist das egal. Ihr, wenn ihr jetzt in euren Kopf reingeht da zu Hause und euch versucht, in die letzte peinliche Situation zu erinnern, die irgendein Typ auf der Straße oder in der U-Bahn gebracht hat, dann fällt euch das nicht ein.
Nee.
Diese Leute in Düsseldorf, die haben wahrscheinlich nicht mal mich gehört, als ich gerufen habe, habt ihr noch Bock? Die wissen das gar nicht.
Ja.
So, und das ist,
Aber ich mag auch, ich hasse es, auf der anderen Seite mag ich auch so dieses Cringe-Gefühl. Es gibt wenig Gefühle, die einem so sehr zeigen, so, ey, du lebst. So.
Cringe-Gefühl ist eigentlich
Cringe
toll.
Cringe ist so richtig, ich kann auch bei manchen Sachen nicht hinschauen, wenn was richtig cringe ist. Manche Videos, so manche Leute sind ja so, hey, ja, schau mal, so richtig. Ich so, nee, ich kann das nicht sehen.
Das schaffe ich nicht, ja. Hier, mein bester Freund Julian, der konnte zum Beispiel Jerks nie gucken, weil der hat das nicht ausgehalten, den Cringe. Also
okay.
Der hat es einfach nicht gepackt.
Okay. Ja, so
sind wir Leute irgendwie. Ja, nee, du hast recht. Cringe ist außerhalb der Komfortzone und da ist ja eigentlich der Momentum, wo man sich eigentlich am meisten aufhalten sollte.
Und das ist Witze testen natürlich auch, weil neue Witze, du weißt nie, ob das funktioniert und dann bringst du diese Prämisse, sagen wir, vor und in deinem Kopf ist es super lustig.
Ja.
Und denkst du, das ist mega und dann bringst du es so, nee, es funktioniert irgendwie nicht. Und dann musst du es nochmal umstrukturieren. So, wie könnte es vielleicht doch irgendwie funktionieren? Und vor allen Dingen musst du eigentlich selbstbewusst sein. Leute lachen nicht über dich, wenn du selber dich anzweifelst. Am Anfang kannst du aber nicht so selbstbewusst sein, weil du hast noch nicht diese Selbstsicherheit.
Ja.
Und dann musst du erst da durch. Und deswegen liebe ich, glaube ich, Comedy und wird das auch nie langweilig für mich, weil klar, ich werde besser generell darin, Comedy zu machen, aber jeder Witz ist aufs Neue eine Herausforderung. Es ist immer wieder dieses, wie du sagst, ich suche mir eine Sache, die ich jetzt lerne.
Ja.
Ob es Schachspielen ist oder DJing oder Video machen. So hast du bei Comedy halt immer wieder eine kleine Herausforderung.
Voll.
Und Das liebe ich. Und mit dir, mit der Videokunst ist ja auch eine Leidenschaft, die jetzt irgendwie schon Jahre geht, wo du nicht sagst irgendwie, okay, das war jetzt so ein 3-Monats-Ding und da höre ich auf.
Nee, das hat jetzt einfach irgendwie, das ist, glaube ich,
das ist dein Ding.
Hab schon immer gerne Videos gemacht, aber früher war ich so, weil meine Eltern auch beide beim Film arbeiten, beziehungsweise beim Theater, also mein Dad ist Drehbuchautor, meine Mom ist Bühnenbildnerin und Ausstatterin, darum habe ich schon immer viel einfach irgendwie, war so Kinder-, Jugenddarsteller und so und habe schon immer irgendwas mit Filmen gemacht. Habe auch nach der Schule dann beim Film gearbeitet und so Regiepraktikum und so. Und mir hat, und ich wollte mit 14 auch schon mal YouTuber werden. Ich wünsche, ich hätte durchgezogen. Ey, wirklich, dann wäre alles viel einfacher vielleicht.
Wenn man so, Entschuldigung, wenn man auf diese YouTuber zurückschaut, die heute erfolgreich sind. Ja, was haben die alle gemeint? Die haben einfach durchgezogen.
Einfach durchgezogen.
Die waren, und da hätte wahrscheinlich, also die haben schon alle Skills. Also du wirst natürlich auch gut, wenn du etwas seit 10 Jahren machst.
Ja.
Aber wenn du einfach durchgezogen hast.
Ja. Es ist vor allen Dingen algorithmustechnisch merke ich das immer mehr, dass klar ist den Plattformen Qualität wichtig und auch Quantität, aber meiner Meinung nach ist Kontinuität irgendwie wirklich das A und O.
Und YouTube ist sicherlich einer der schwierigsten Plattformen. Ne?
Wenn du dich entscheidest, ich lade jeden Mittwoch hoch, dann lädst du verfickte Scheiße jeden Mittwoch hoch, ansonsten natzt sich der Algorithmus.
Ja.
So, und das ist bei allen anderen Plattformen auch so. Jetzt habe ich gerade, weil ich mein Team gewechselt hat, also vorher hatte ich nur einen Typen, der mir geholfen hat, so, der ist jetzt raus und ich musste ein neues Team finden. Ich habe jetzt irgendwie so 1,5 Monate unregelmäßig gepostet und ich spüre das an den Zahlen.
Ja.
Extrem, ja.
Diese Plattformen lieben einfach Verlässlichkeit, Continuity.
Die lieben das. Genau, deswegen, das haben diese YouTuber halt einfach, diese OG-Typen da halt einfach richtig, richtig schlau gemacht. Sag mal, wenn du da im Publikum, könntest du nicht einfach so 2 Freunde reinschleusen? Damn, heute ist hart. Reinschleusen, die einfach so Lacher geben, weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein, wenn ich meinen Gig übermorgen habe, dann bräuchte ich nur so 10 Woo-Girls in der ersten Reihe und alles ist in Ordnung. Ich brauche nur.
Das ist ganz schwierig zu. Ja, so anklatschen und jubeln, aber einen Lacher zu faken, ist ganz schwierig. Versuch mal authentisch zu lachen jetzt. Mach mal. Ja, das war jetzt ja auch. Das ist ein echter Lacher, aber wie willst du gespielt lachen? Das ist ganz schwer. Und es ist auch so, auch wenn Publikum sagt, so, hey, wir finden dich eigentlich nett, niemand lacht aus Mitleid. Das ist auch so. Es wird dann noch schlimmer. Wenn die Leute, ich kenne das auch bei anderen Comedians, wenn es bei denen nicht gut läuft und wenn sobald das Gefühl von Mitleid dann bei mir drin ist, dann kann ich aber nicht mehr lachen und dann tut es mir auch einfach leid und dann kann die Person machen, was sie will, dann ist sie einfach nicht mehr lustig.
Fuck.
Nee, es ist schon immer wieder aufs Neue das Publikum für sich gewinnen und sich den Dopamin holen und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Das ist schon geil.
Wo holst du so deine Inspo her?
Aus dem Leben. Das Gute ist, ich bin alt. Ich habe lange gelebt schon. Ich habe viel erlebt und ich erlebe natürlich viele Dinge mit den Kindern. Ich habe meine Partyzeit, das Nüchternwerden. Ich war ja auch über 10 Jahre Unternehmer, habe Startups gemacht.
Damn.
Einfach sehr sehr viel erlebt und es gibt auch einfach noch viele Themen, die ich noch gar nicht gebracht habe, die ich noch nicht geschafft habe, lustig rüberzubringen. Aber
voll geil.
Einfach viel erlebt, das hilft. Und sonst auch einfach Beobachtungen, Dinge, die ich sehe.
Ja.
Und die dann einfach, die ich dann lustig finde und versuche rüberzubringen, ja.
Voll.
Ja,
aus dem Leben ist schon am tollsten eigentlich. Weil das kann dir keiner.
Und wenn es persönlich ist, die Leute lieben das auch. So, wenn es wirklich, wenn es was, auch Geschichten sind irgendwie, die ich dabei kennenlernen.
Voll.
Ja, total. Ja. Ich meine, deine Videos sind ja auch sehr viel Herzschmerz, sehr viel gebrochenes Herz auch, ne?
Ja, ich schwöre, das hat schon eine Menge mit mir gemacht irgendwie. Und das ist dann manchmal voll sad, wenn irgendwie jetzt gerade hat sich ein echt guter Kumpel, der, ich würde sagen, der war letztes Jahr einer meiner besten Freunde, war vorletztes Jahr, und dann hat so ein bisschen Kontakt verloren und so. Und habe irgendwie jetzt rausgefunden, dass der sich an meine Ex-Freundin ranmacht. Und das ist irgendwie, das tut ganz auf so einer brüderlichen Art und Weise tut das so doll weh. Und ich war in dem Moment, war ich so, boah, fuck, also ich werde ihn jetzt erstens anrufen, konfrontieren und zweitens werde ich da 100%ig ein Video zu machen. Und das war so ein bisschen, so eine Sache kannst du dann, das ist manchmal dann schon fast schade, dass ich manchmal nach diese traurigen Momente sehe und denke mir so, boah, das kann ich in meine, ups, entschuldige bitte, das kann ich in meine Kunst mit reinpacken.
Total.
Ja.
Das erinnert mich an einen Moment, ich habe im letzten Podcast auch erzählt, ich bin in einer Beziehung jetzt schon seit über einem Jahr. Ich halte es Mittlerweile aber, das ist so ein Grundsatz von mir, so das kommt, findet nicht mehr auf Social Media statt. Ich will auch nicht sagen, wer. Und
ja, ist, cool, sehr gut.
Ja. Glaube ich, sehr weise.
Ja, ja. Keeping it private.
Aber mir ist sogar passiert, dass ein Kumpel, ja, während wir sind zusammen, und der hat sich an sie rangemacht, ja. Oder ihr auch. Er ist nicht rangemacht, er hat ihr gestanden, so, dass er auf sie steht. Was auch schon No-Go ist. So, das
was
gibt
heißt
nur
no,
einen,
das
so,
geht? Kannst du einfach, Bro,
behalt es für dich.
Halt's Maul.
Halt's Maul. Und du machst das nur aus einem Grund, weil du so ein bisschen den Anker auswirfst, um zu gucken, was da zurückkommt. Ich finde, und es ist so schade, weil es so, ich denke immer wieder so, naja, aber das ist eigentlich so, das ist eigentlich nicht zu entschuldigen. So, das ist so das Minimum eigentlich einer Freundschaft. So, ja, mach dich nicht an meine Freundin ran.
Ja.
Und Ex-Freundin eigentlich auch nicht.
Nee, eigentlich nicht. Es kommt natürlich immer, yo, wenn das ein Kumpel ist oder so, ist was anderes. Aber wenn ihr wirklich, wenn ihr beste Freunde seid, und ich weiß nicht, ich finde das, habe ich auch in diesem Solo-Podcast, den ich jetzt gerade hochgeladen habe, deswegen vielleicht kennst du es, ich bin ganz froh darüber, Männerfreundschaften zu erleben. Diese Brüderlichkeit, die wir miteinander haben in so Männerfreundschaften, die finde ich ganz, ganz bewegend und ganz toll. So, und ich finde, das ist umso verletzender, wenn man da so ins, also ist natürlich ein Klischee, dass Frauen da weniger irgendwie empathisch sind oder so, oder dass das da mal mehr passieren kann. Aber es wirklich, bis so eine Bruderschaft endet, muss so viel passieren, habe ich das Gefühl.
Total, ja.
Und da tut das so extra weh, wenn man da so, also ich, wir hätten jetzt was miteinander gehabt, hätte ich es schlimmer von ihm gefunden als von meiner Ex-Freundin.
Verstehe ich.
Und das ist, ja, ich weiß nicht, das ist echt, auch in der Freundesgruppe jetzt und so, das ist einfach auch einfach bei Typen jetzt einfach, wenn alle straight sind, ist es Girls einfach immer ein Thema und ein Streitpunkt, so. Und das finde ich
vor allem, wenn man vielleicht schade. Leute gleichzeitig kennenlernt,
ja.
Und man guckt so, wer hat
voll scheiße.
Was heißt erstes Recht? Das ist ja nicht irgendwie, aber so, wer trifft sie jetzt oder sagt
voll.
Irgendwie so, hey, ich halte mich zurück, weil
genau.
Ihr habt euch zuerst kennengelernt. Was du sagst zu dem Thema Männerfreundschaften, das ist super spannend und ich finde das auch sehr bewegend, weil ich sagen muss, in meinem Leben, so wie ich groß geworden bin, so der Freundeskreis damals in der Schule und auch meine Uni, ich habe an so einer BWL-Uni studiert, so 80% Typen. Ich habe dort Freundschaften, die immer noch sehr eng sind, einige wenige. Aber das sind sehr toxisch maskuline Umfelde. Dieses Startup-Umfeld natürlich auch. Das ist sehr Ellenbogen. Jeder erzählt einfach, wie geil es ist und alles ist gelogen. Und relativ spät in meinem Leben erst durch Zugang irgendwie so zu femininen Männern oder so emotional offenen oder mit sich im Reinen Männern irgendwie erst die letzten 6, 7 Jahre, wo ich das irgendwie kennengelernt habe und dann zum ersten Mal in meinem Leben gecheckt habe, so, das ist, was du eigentlich immer vermisst hast.
Ja.
Weil gerade in jungen Jahren, wenn du in der Pubertät bist, so Jungs untereinander oder wie ich das kenne früher, so man hat Probleme, aber es wird nicht drüber geredet. So zum Beispiel, du hast vielleicht Probleme im Bett, irgendwie so, oh, es hat nicht geklappt beim ersten Mal mit ihr, aber so unter den Bros sagst du so, ja, war geil. Ich war
schlimm, ne?
So und das ist so, das ist so schlimm, was das mit Männern oder jungen Männern anrichtet.
Ja.
Weil sie einfach alleine sind mit ihren Problemen. Aber ich hoffe, hast du das Gefühl, dass sich das ändert bei, ich meine, ich bin ja noch eine andere Generation, aber dass sich das auch bei jüngeren Leuten jetzt schon ändert?
Ich hoffe, dass Menschen wie du und ich mit Reichweite und Einfluss da positiv Sachen in die richtige Richtung lenken können. Ich bin echt in einem ganz schlimmen, also nicht ganz schlimm, aber schon in einem toxischen Männerumfeld halt einfach, weil ich American Football gespielt habe und das sind wirklich sehr toxische Dudes, Alter. Da groß geworden.
Du warst jetzt aber kein, warst du Quarterback?
Ja.
Oder ja, okay.
Ja, klar. Okay,
du bist jetzt kein Linebacker.
Nee, echt nicht.
Also no disrespect.
Nein, ich war der geworfen hat und schnell mal war, aber auch eigentlich immer ein bisschen zu klein. Genau. Und
deutscher Tom Brady.
Deutscher Tom Brady. Ah. Boah, der ist richtig groß, der Typ.
Ist er groß?
Der ist riesig, 1,95 oder so. Der ist richtig groß. Genau. Und jetzt bin ich voll froh, die Freundesgruppe, die ich habe, die sind alle so soft, Alter. Das ist wirklich richtig toll. Und irgendwie, wenn man sich sieht, dann kennst du das, wenn so Umarmungen so eine Sekunde zu lange dauern, aber ist gut.
Ja.
Weil oft sind Männerumarmungen so der. So, und dann mal noch so ein,
der, so ein Klatscher.
Der Klopfer auf dem Rücken. Und unsere sind aber gar nicht mit der Hand, sondern man umarmt sich so und dann ist so ein bisschen so.
Reinfallen.
Ist nicht schlimm zu lang und es gibt auch kein Streicheln, aber es ist so ein kurzes. Oh, gut. Weil wir Menschen brauchen dringend Berührung und haben zu viel Berührung in unserem Leben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mal so einen Tipp gelesen, irgendwie so Tipps von einem alten Mann, den er anderen Leuten gibt. Und da war ein Tipp so, sei nie der Erste, der die Umarmung löst. Ja. Ist ein Problem, wenn beide diesen Tipp
beherzigen. 10 Minuten später.
Oh mein Gott.
Wir gleich bei der Verabschiedung.
Jetzt müssen wir auch ins Bett. Oh, jetzt haben die Leid. Ach, scheiße, komm, zieh dich aus. Okay, lass kurz hinter uns bringen.
Oh, ja, genau so ungefähr.
So ungefähr. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich finde, für mich war das auch ein Umfeld. Ich bin dann irgendwann in diese Berliner Feierszene gekommen und diese Techno-Szene ist auch schon sehr, ich habe da schon sehr enge Freundschaften gefunden. Und das sind auch sehr viele emotionale Leute.
Ja.
Und auch diese Männlichkeit und einfach zu seiner Männlichkeit zu stehen. Und irgendwie, heute ist ja oft so, dass Männlichkeit so per se, ist ja schon ein negativ behaftetes Wort. Ja.
Voll. Ja, leider, irgendwie. Und das, das ist so doof, weil dann einfach so diese, anstatt dass wir eine tolle Mitte finden, die ich, finde ich, jetzt gefunden habe, irgendwie mit meinen Freunden, entstehen diese zwei unfassbar extremen Fronten. Und es ist einmal halt dieser sehr extreme Feminismus, oder was heißt Feminismus, aber einfach sozusagen dieses sehr extreme Wokeism. Und dazu dann halt so, genau dadurch entwickeln sich halt so eine Andrew Tates irgendwie. Und das ist doch auch gar nicht das, was wir wollen.
Das ist diese Gegenbewegung dazu.
Und das ist immer so, umso stärker irgendwie die Woke-Bubble wird, umso stärker wird dann die Rechte. Und das ist, sollte doch viel mehr darum gehen, eine Konversation und eine gemeinsame Mitte vielleicht zu finden. Glaube ich, ist meine Meinung halt dazu. Ja.
Da stehen Extreme. Ich hatte ein Video von zwei Podcasts her, eine Freundin, Bekannte, die als Stripperin arbeitet und hat sie auch von ihren Erfahrungen, also jetzt im Datingleben erzählt und hat einfach dieses gesagt, dass 80% der Typen, wenn man sie nicht darauf hinweist, nicht von alleine irgendwie von Verhütung irgendwie anfangen.
So krass, ne?
Also sie hat 80% so in ihrem Freundeskreis so mit Freundinnen geredet und sie sagt so, wenn man nichts sagt bis zum Schluss und einfach mal kommen lässt, würde der Typ einfach ohne Verhütung einfach so loslegen.
So geil.
Also auch ohne noch nicht mal zu fragen, so verhütest du. Ja. Und sie hat dann in dem Video auch gesagt, so, hey, wenn du viel rumkommen willst oder viel daten willst, dann irgendwie so, das passiert mit Männern. So was, worauf alle Männer nur abgehen, so ein Slut-Shaming zu machen, nach dem Motto, so, ja, brauchst du nicht wundern, wenn du hier so, wenn dich von jedem wegflanken lässt und so. Und einfach so, hey, wir sind 2023 und das ist immer noch ein Thema, wenn eine Frau Bock hat, irgendwie viel zu daten und viel Sex zu haben, so what?
Alter, ey, dieses ohne Gummibums, ne, Geschlechtskrankheiten lieben diesen Trick, ey, ist wirklich auch, wenn die, also, ach, keine Ahnung, Mann.
Vor allen Dingen, ey, so die Sorge ist,
Kinder bekommen, Mann.
Kinder bekommen ist ein Riesending.
Du kannst HIV haben, das ist, fickt dein Leben auf jeden Fall viel mehr als ein Kind.
Wohl in der Gay-Szene, kennst du, weißt du, was Preppen ist?
Ja. Ja.
Es ist einfach crazy für die Zuhörer, die es nicht wissen, kleine Service-Info. PrEP ist ein Medikament, was du präventiv einnehmen kannst und dann bist du nicht, kannst du kein AIDS kriegen, kannst du kein HIV kriegen. Ja.
Das ist richtig krass. Nee, ich habe ein paar Freunde, die in der Gay-Techno-Szene.
Und es wird in der Gay-Techno-Szene Berghain viel gemacht. Und weil ich gehört habe, da wird mittlerweile auch sehr viel ohne Kondom gebumst, weil die halt keine Angst mehr vor HIV haben. Aber alle anderen Krankheiten.
Alle anderen gibt es halt schon noch, ne? Das ist immer so lustig, dass
so Tripper und Syphilis und einfach so.
Hast du schon mal Geschlechtskrankheit?
Nee, echt noch nicht. Was mich, being honest, ein bisschen wundert auch, aber nee.
Einer von denen.
Nee, aber nee, in der Tat nicht.
Cool, ich hatte mal Chlamydien mit so 18.
Ah, okay.
Das ist ja auch
so. Bei Männern hat das gar nicht so viele Symptome.
Voll oder? Egal, es hat beim Pinkel ein bisschen wehgetan.
Ah, okay.
Und dann habe ich dann rausbekommen, weil.
Kannst du nicht empfehlen.
Meine
Kannst
damalige.
Nee, ich die fand, hatte das sorry, dann. Das,
genau, die hatte das dann, die hat mich darauf hingewiesen und dann habe ich einfach Antibiotika genommen, war vorbei wieder.
Ah, okay.
Ja,
ja, ich habe ja, eine Vasektomie gehabt.
Damn, wann? Ja,
vor 2 Jahren.
Ist die, also
reversibel.
Heißt das so?
Oder? Ja, genau. Mir ist jetzt auch irreversibel eingefallen.
Irreversibel, kenne ich gut.
Genau.
Irreversibel. Das kenne ich.
Viel in meinem Leben schon gemacht, was irreversibel ist. Grüße an die Ex-Freundin. nee, das ist reversibel, aber also ist ja, ich hab 2 Kinder und das soll auch gut sein. Ich habe ein paar Spermien einfrieren lassen. Die liegen bei
das
der Charité.
Ist ja.
Die liegen da. Die kann man rausholen, wenn dann doch nochmal der Wunsch entstehen sollte.
Voll geil.
Aber was jetzt natürlich nicht heißt, dass man ohne Kondom Gas
aber geht.
Ich bin in einer Beziehung.
Ja.
Das ist schon was anderes.
So, das heißt, bei dir wurde der Samenleiter wurde durchtrennt.
Durchtrennt und wieder zu beide Samenleiter.
Verödet.
Ich glaube, so zusammengeknipst wieder oder sowas.
Versteh
also sind
nicht.
So zwei Enden. Du hast wie so ein Kabel, genau, und dann verödet, genau. Du hast wie so ein Kabel.
Und das kommt dann einfach nicht durch.
Das kommt dann nicht durch, aber das Testosteron wird einfach ins Blut geleitet. Das heißt, dein Testosteronhaushalt ist der gleiche.
Okay.
Und es
du kannst ja rausschneiden,
raus.
Ne? Was kommt dann raus?
Ja, ich habe auch ein Bit darüber. Da kommt 98% was da rauskommt, ist Prostatasekret einfach. Prostatasaft. 2% sind nur Spermien.
So, nein,
das
halt
ist
mal.
Ja eh, das ist ja eh schon, ich musste auch in der Charité.
Nein, no way.
2% nur. Das andere ist eine Suppe.
Was?
Ja.
For real?
Ja. Es ist ja eh traurig, in der Charité um die Spermien, die eingefroren wurden, musste ja einen Becher wichsen oder musste ich auch für die Untersuchung da, für die Vasektomie ein paar Mal einen Becher wichsen. Es ist ja schon, als Erniedrigung, die geben einem dann irgendwie auch noch so einen Becher und
oder
du denkst,
so
da,
Schluck
ist,
drin,
da
ne?
ist echt so eine kleine Pfütze unten. Oh. Es ist ja schon ein bisschen erniedrigend und
wie gemein.
2% sind Spermien nur, der Rest ist eh Prostatasaft.
Okay, das kommt weiter raus.
Das kommt weiter raus.
Tipptopp irgendwie.
Riecht gleich, schmeckt gleich, alles gleich.
Alles klar.
Alles gleich.
Und,
hätte ich auch nicht, also wenn da wirklich, das ist ja schon ein Teil des, also, ja, ist schon kein.
Ich hätte
vor, da kommt einfach Luft raus.
Ja, genau, Luft schießen fände ich nämlich blöd irgendwie.
Auf der anderen Seite so beim Masturbieren ist halt wirklich
eigentlich
so mega easy. Musste ich, oh scheiße, jetzt muss ich nochmal aufstehen, irgendwie Papier holen.
Oh, dann wäre Luft eigentlich gar nicht schlecht. Also wenn es wirklich ein bisschen Druck rausgeht, also das ist schon auch, das wäre irgendwie ein bisschen cool.
Aber müsste schon, müsste schon Druck drauf sein.
Cool, okay.
Nee, da kommt noch was raus. Ja.
Beides verödet und du könntest jetzt aber, wenn du entscheidest jetzt, oh nee, ich will doch und bla bla, dann
kann man
du
das wieder. Ich glaube, so 4-5 Jahre kannst du das noch wieder machen.
Ach so.
Irgendwann ist dann Schluss, weiß ich
echt?
Nicht. Ja, irgendwann ist dann Schluss.
Ach scheiße, weil da hätte ich schon Bock drauf, das mal zu machen.
Die machen das auch erst, so über 30 muss es schon sein.
Ja.
Ja.
Frage.
Ja.
Wenn man, würde ich, wie frage ich das? Also, sind meine verändert sich meine DNA nochmal für meine Spermien? Heißt, ist das Kind, was ich mit 21 bekomme, das gleiche wie mit 35? Oder, weißt du, was ich meine?
Ja, also ja, ich glaube, deine DNA verändert sich nicht. Also jetzt alles hier. Leute, die Wissen vermitteln, sind auf jeden Fall Influencer.
Love it.
Und Comedians. Ich glaube, deine DNA verändert sich nicht, aber die Qualität deiner Spermien.
Aber es ist trotzdem, also sozusagen, die Quantität meiner Spermien oder die Qualität? Ist mein Kind beschissener mit 35
ich
als mit 21?
Ich habe mal so ein Spermiogramm. Nee, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eins bekommst, ist auf jeden Fall niedriger.
Genau.
Ja, weil du hast, es gibt ja die Anzahl der Spermien und die Agilität. Also wie?
Aber es ändert nichts an meinem Kind, es kann trotzdem, ist. Oder
nee, ich glaube, das Risiko für Krankheiten wächst schon auch, ne?
Okay, also vielleicht wäre es sogar schlauer, jetzt schon mal Spermien einzufrieren, damit ich die dann verwenden kann später.
Stimmt, das ist ja auch, wenn Frauen Eizellen einfrieren lassen. Die machen das ja häufig, wenn es eigentlich schon zu spät ist, die machen das dann so, oh, ich habe noch einen Kinderwunsch, jetzt bin ich Mitte, Ende 30. Eigentlich ist es am geilsten, sich die Eizelle einfrieren zu lassen.
Ich glaube, ich mache das
Mitte
mal.
20, ja, lass einfach mal. Kostet aber schon, aber du bist ja rich. Kostet, glaube ich, 200 Euro im Jahr. Okay. Das Charité-Abo im Tiefkühler.
So geil, ne?
Hoffst du auch, dass der Strom da nicht ausfällt.
Und dass sie das nicht verwechseln oder so, ne?
Ich stell mal vor, die verwechseln, das
ist
falsch beschriftet.
Das ist so scheiße.
Kommt ein schwarzes Kind
raus. Ja, so, fuck mal. Aber dann hast du es halt, ne? Dann musst du es lieben wieder.
Also
so.
Jetzt nicht, also nichts gegen schwarze Kinder.
Oh Gott, nein. Auf,
aber
Mann,
es wäre halt schon
wenn
gut,
man wenn, das falsch verstehen kann, dann weiß ich auch nicht. Dann sind wir echt verloren.
Aber es wäre halt schon traurig, wenn.
Wobei es jetzt, dann sieht man es ja sofort.
Man sieht dann halt sofort, dass es nicht von einem ist.
Ja,
ja ich hoffe, die machen da einen guten Job.
Ja. Nee, ich glaube, das mache ich jetzt mal demnächst.
Mach das mal.
200 Euro im Jahr.
Ich glaube, so 200, 250.
Wie ehrenlos ist das, wenn du in dieser Kabine dir einen runterholst?
Ja, das wollte ich auch noch erzählen. Das war noch nicht mal es war im Keller, dieses Institut in der Charité. Und es war echt so, es war auch einfach die Toilette.
Nein.
Es war die Toilette.
Du bist nicht in so einem.
Nee, das war so eine Toilette und dann war oben so ein kleines Kellerfenster. Und da waren halt echt, ich habe damals Fotos gemacht, die muss ich nochmal, kann ich nochmal eine Story posten. Wirklich so ein paar Heftchen, so richtig so oldschool, so Heftchen.
Waren ein paar Seiten so.
Ja, Bruder,
klebrig.
Die kannst du ja auch nicht anfassen, diese Heftchen.
Nein. Also du hast einfach Handy
raus und losgelegt.
Ich glaube,
aber es war auch echt so,
kann man
dachte ich auch so, ja. Ich war dann auch relativ schnell fertig, ich wollte schnell hinter mich bringen. Deshalb kann ich jetzt schon noch 2 Minuten rauskommen. Was ist jetzt eine gute Zeit? Soll ich noch ein bisschen
Puffer?
Aber wenn ich 20 Minuten sage, ich auch so, haben sich aber eingegeben.
Nein.
In der Wichskabine.
Oh, ist ja so schlimm, dass man sich einfach so irgendwie rausziehen kann ein bisschen.
Aber du machst das, glaube ich.
Musst du im Stehen? Oder kannst du da so sitzen? Ich glaube, ich kann nicht
du
im Stehen.
Du kannst im Stehen, ja. Ich habe einfach so ausgezogen und dann auf den Boden gesetzt. Richtig eklig.
Alles so ganz kalt irgendwie um mich rum. So schlimm. Das ist so auf jeden Fall extremst ehrenlos.
Sag's doch zum Arzt. Kann ich meinen Kopf auf ihren Schoß legen und sie streicheln mich? Ich kann sonst nicht kommen.
Ja, fuck, man.
Mach's mal.
Mach ich. Und dann kann ich sowieso meine ganzen Freunde mitnehmen. Dann können wir ein Spiel spielen, wer die beschissensten Spermien hat, der.
Genau. Oder mal ein Video machen. Spermiogramm, genau. Spermiogramm heißt ja. Das. Spermiogramm, das klingt irgendwie echt wie so, was weiß ich.
Spermiogramm.
Wie ein Musical oder
komisch.
So. Spermiogramm, wo man wirklich die Anzahl und die Agilität wird da gemessen. Können wir mal eine Challenge machen,
ja. Ja, eine Challenge machen, wer die besten Spermien hat, muss
irgendwie. Meine waren auch nicht mehr so geil.
Echt?
Nee, die.
Aber sagen die dann so prozentmäßig geil? Also
ja, schon auch so. Normale Anzahl der Spermien ist irgendwie 30.000 und bei ihnen sind es noch 10 oder sowas. Also meine Spermien sind auch müde. Die hatten eine
ja keine,
Zeit.
Die können nicht mehr.
Auch, jetzt reicht auch mal.
Scheiße, ey.
Die müssen auch nicht mehr. Die müssen nicht mehr.
Krass.
Die Spermien.
Was für, wie gruselig aber, wenn du dann rausfindest, dass du unfruchtbar bist. Bei so einem Test.
Ja.
Muss echt heavy sein.
Ja.
Also, weil es so out of nowhere kommt, ne? Wenn du das seit 2 Jahren
hast du einen Kinderwunsch?
Ich glaube, mir ist es gerade noch relativ, es ist so sehr in der Zukunft noch, obwohl ich jetzt auch 21 bin. Aber tendenziell, ich will eine Großfamilie haben. Ich liebe das.
Ah, direkt eine Großfamilie.
Ja, ich brauche auch eine oder sehr viele Frauen, die dann irgendwie sehr viele Kinder haben.
Einfach die Abu-Chakas, die Remus und die Karos.
Riesengroßfamilie.
Die dritte Großfamilie.
Nein, keine Ahnung. Ich finde es schon. Also,
Bushido. Bushido hat auch wie viele Kinder?
Hat er so viele Kinder?
Der hat sehr viele Kinder.
Oh, krass.
Ja.
Oh, nee, das wusste ich gar nicht. Nein, muss natürlich, da habe ich gar keine Entscheidungsfreiheit drüber. Das muss natürlich dann meine Partnerin dann je nachdem entscheiden.
Nee, aber sollt ihr schon zusammen entscheiden.
Ich hätte schon Bock auf plus 4 Kinder mindestens.
Wow,
oder
crazy.
Plus 5.
Aber dann schon auch nach Brandenburg oder ein bisschen außerhalb?
Auf gar keinen Fall. Ich habe in Brandenburg mein Abitur gemacht. Ich hasse diesen Ort irgendwie.
Okay.
Ich kann Brandenburg irgendwie, ich schaffe das nicht. Nee, ich muss dann, das ist wirklich, also weil in Berlin will ich
Bayern,
die auch
oder?
Irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ja. Bayern ist gar nicht so schlecht.
Ja?
Ich hasse Bayern natürlich ein bisschen als Berliner,
mhm.
Aber eigentlich ist da echt schön.
Mhm.
Schön in Bayern. Die Leute sind halt ein bisschen weird auch.
Ja, ich bin nächste Woche in München, tritt da auf.
Geil. Magst du München?
Ich habe keine besondere Beziehung zu München.
Ich würde sehr gerne in die Schweiz ziehen. Aber
ich habe einen Freund, der in der Schweiz wohnt,
mhm.
Und der auch seine Hochzeit dort dieses Jahr gefeiert hat und ich war da. Das war halt so insane Märchen, also einfach so ein Schloss am
dieses
Wasserfall
Land,
und
Alter.
Dieser See. Den Schweizern geht es einfach gut auf dem anderen Level.
Verdienen viel Geld, die haben ein geiles Gesundheitssystem, die haben eine wahnsinnig kleine Obdachlosenrate. Also es ist wirklich ein ganz tolles Land.
Halten die Ausländer draußen.
Ja, die lassen einfach niemanden rein. Du kommst einfach nicht, das ist so schlimm. Ich war gerade mit Philippa im Urlaub, die ist eine Schweizerin, die finde ich auch ganz toll. Und ich müsste, wenn
die war
ich
auch die, bei dem Videodreh dabei.
Ja, genau, mit der
habe ich. Ich war ja mal dabei bei einem Videodreh.
Genau. Ja. Stimmt, da hast du Philippa kennengelernt. Die ist Schweizerin. Und wir haben dann mal nachgeguckt, wenn ich die heiraten würde, dann müssten wir 3 Jahre lang verheiratet sein und die. So 3 Jahre muss ich fulltime in der Schweiz leben, damit ich Schweizer werden kann.
Krass.
Und wenn ich nicht verheiratet bin, 8 Jahre. 8 Jahre da leben, bis du dann da irgendwie mitmachen darfst. Schon hart.
Ja, das ist krass. Ja. Aber unglaublich schönes Land und kann ich gut verstehen. Vielleicht dann irgendwo in der Nähe von Zürich oder
so.
So
geil. Ey, Schweiz, falls ihr das seht, ich mache eine Koop mit euch oder so. Ich poste wirklich gottlos viel für euch.
Ich glaube, die brauchen dich. Ich glaube, es ist noch nicht so vielen Leuten bewusst, dass Schweiz ein schönes Land ist. Dafür muss Theo Caro erst kommen.
Bitte lass mich irgendwas. Ich würde richtig gerne Schweizer. Ich finde Schweiz echt cool. Ja, toll da.
Schweiz ist geil. Fährst du Snowboard wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Du?
Ja, auch.
Geil.
Ja,
ich werde dieses Jahr in St. Moritz.
St. Moritz,
und
richtig.
Und in St.
Hast du im Palace abgestiegen?
Was?
Das ist das teuerste Hotel da.
Nee, hab ich nicht.
Radüs.
Ein Airbnb irgendwie.
Ah, okay.
Das war das Sunrise Festival, das war auch richtig geil. Das ist, kennst du das?
Nee.
Ist Festival und Skifahren gleichzeitig. Eine richtig wilde Kombi, heißt, du wachst morgens vollkommen verkatert auf, du dann nicht mehr.
Aber in den Bergen geht das ja.
Ja.
Mit der Bergluft kommt man relativ schnell
klar. Das geht dann. Ja. Und dann bist du halt verkatert, irgendwie hast 3 Stunden gepennt, dann springst du in den Lift rein, dann fährst du irgendwie 4-5 Stunden Snowboard und dann ist die Abfahrt, endet so beim Festivalgelände, das auch auf dem Berg, so ein riesiges Zelt und so, und dann lässt du deine Sachen da und dann isst du da und dann ist halt so Techno-EDM und so, das ist, und dann abends wieder nach Hause und dann am nächsten Tag wieder, das ist richtig, also Techno-Festival und Skifahren macht sehr, ist so eine wilde Kombi, die sehr Sinn macht irgendwie.
Ja, ist ja ein bisschen Après-Ski dann, ne? Ja. Also Après-Ski, aber dann mit dem Festival.
Voll geil.
Das klingt gut.
Weil Après-Ski meistens für so Berliner jetzt nicht so attraktiv, ist jetzt nicht so mein Ding, Après-Ski.
Ja, Anton aus Tirol.
Ja, das, ich pack das eigentlich nicht. Ja. So, das ist auch eine Sache, für die du wirklich voll suff sein musst, damit du das ertragen kannst.
Alter, ja. Obwohl, die Entscheidung hatte ich schon in meinem Leben vor 4-5 Jahren getroffen. Kein Karneval und kein Oktoberfest mehr. Also nee. Ich kann das nicht ertragen.
Nicht mehr oder nicht?
Ich komme aus Köln. Also
du bist Kölner?
Ja, ich bin Kölner.
Ah.
Ja, ich komme
aus Köln.
Ich kenne Karneval in- und auswendig.
Ich liebe Karneval. Also ich
kenne jedes Lied, ja, natürlich.
Krass, kannst du nicht mehr?
Nee.
Weil wegen Alkohol oder wegen Mengen?
Ach,
oder?
Einfach die Leute da, dieses Besoffene und ist mir zu viel. Auch so eng. Ich kann es auch nicht, wenn es eng ist. Also ich habe es früher geliebt, auch so im Festivals, Rock am Ring oder so, in der Menge drin. Ich kann das nicht mehr. Ich muss immer irgendwo stehen, wo ich auch relativ schnell irgendwie weg kann.
Krass.
Ja.
Das habe ich noch nicht.
Ja, das kommt dann später.
Oh, Alter, fuck, Mann.
Das ist völlig auf Geld, dass du auch realisierst, es wird kommen. Das habe ich noch nicht.
Ich habe in meinem Podcast immer so eine Abschlussfrage.
Genau.
Willst du die auch? Kennst du die schon?
Nee, sag mal. Ich hätte jetzt auch bald irgendwie abgerappt.
Ich muss nämlich auch, Digga, ich muss pinkeln, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du blasest. So, zum Glück haben wir hier 2 Toiletten.
Das wird im Alter übrigens auch schlimmer. Ich kann mittlerweile nicht mehr durchschlafen.
Oh mein Gott! Es ist so scheiße. Jede Nacht wache ich auf um 4 und muss dann pinkeln gehen.
Das wird jetzt schon bei dir?
Ja,
dann wird es noch schlimmer, dann wirst du zukünftig 2-3 Mal
Alter, hinab. Nee, ich werde einfach ab 19 Uhr nicht mehr trinken ab jetzt.
Das wollte ich auch immer mal probieren, aber ich liebe es halt, bei Comedy-Auftritten abends auch noch ein bisschen Koffein reinziehen und so. Aber eigentlich ab 18, 19 Uhr nichts mehr trinken. Aber manchmal denke ich auch so, jetzt habe ich schon 3 Stunden nichts mehr getrunken, dann gehe ich nochmal richtig pinkeln, bevor ich ins Bett gehe und denke so, da kann ja nichts mehr drin
aber sein. Aber sie entleert sich nie ganz, Leute.
Nee.
Es bleibt immer was hängen. Ich mache das heute. Heute mache ich mal so, ich trinke den Tag über jetzt 3 Liter, dann kann mir mein Körper nichts vorwerfen und dann lasse ich einfach um 19 Uhr.
Ja, und guckst du mal.
Ich mache mir einen Wecker. Hier, warte mal.
Ob das funktioniert. Reminder.
Trinkverbot, Wecker auf 19.30 Uhr. Ich liebe Siri.
Das ist
einfach geil. Das ist schon. Trinkgeldverbot hat es geschrieben. Naja, das ist klar, ähnlich.
Und was ist deine Abschlussfrage immer?
Was hast du dieses Jahr über dich gelernt?
Ah, okay. Die stellst du jetzt mir?
Ja.
Und dann stelle ich sie dir zurück. Was ich über mich gelernt habe dieses Jahr? Also ich glaube, was ich dieses Jahr über mich gelernt habe, ist, dass es diesen exzessiven Teil, diesen Suchtteil von mir, also, dass ich den nicht wegtherapieren kann oder wegkriege. Ich muss lernen, damit umzugehen und mir Struktur schaffen und ganz klare Regeln schaffen. Mhm. Ich werde es nie schaffen, einfach so, okay, ich nehme jetzt einfach vor, mein Screentime pro Tag, Handy nur 3 Stunden und dann kriege ich das irgendwie hin. Nein, ich brauche ganz klar, okay, ich muss irgendwann schaffen, beispielsweise Handy muss raus aus dem Schlafzimmer und dann habe ich diese Zeiten, wo ich nicht das Handy, also ich bräuchte dann Regeln, die ich aufbaue.
Ja.
Und das dann irgendwie hinkriege. Aber ich bin nicht ein Mensch, der einfach, ich hätte mir auch nie eine Tüte Gummibärchen kaufen können und dann einfach sagen, die esse ich jetzt über die nächsten 3 Tage.
Nee,
ich bin ein exzessiver Mensch, das bin ich. Und ich schaffe schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht. Oder ich muss mir wirklich ein Regelkonstrukt aufbauen, um klarzukommen.
Ja.
Also das ist einfach so. Das habe ich über mich gelernt. Ja.
Voll schön.
Ja.
Gutes Learning.
Ja, also ist auch ein bisschen. Aber ich meine, Sachen zu erkennen und dann einfach auch anzunehmen und dann, okay, dann muss ich das irgendwie anders lösen. Ja.
Voll.
Was hast du über dich dieses Jahr gelernt?
Nächstes Jahr will ich, ich glaube, es ist ganz ähnlich wie bei dir. Ich bin einfach, also ganz offiziell und so, ich bin Workaholic einfach und arbeite dann auch bis 4 Uhr nachts und so und kann nicht aufhören und hatte auch schon mal einen Burnout, so mit 24 finde ich auch irgendwie früh für einen Burnout. Und ich nehme mir das seit Jahren vor, Urlaub zu machen und ich schaff's nicht. Ich habe jetzt im Dezember steht mein erster Urlaub an.
Ist denn jedes, also wenn du auf Festivals gehst und so, ist jetzt nicht klassisch Urlaub für dich?
Das nee, nee, ich mache erst einmal Content. Also vielleicht habe ich da mal einen halben Tag frei oder so. Aber am Ende ist ja auch eine Kopfsache. Also sozusagen mache ich gerade mein Handy aus oder nicht. So, und ich habe jetzt 2020, im Sommer hatte ich das letzte Mal einen Urlaub gemacht. Für so sieben, acht, neun Tage sowas. Und jetzt bin ich auf Bali mit meinen Freunden von 7. Dezember bis 22. Dezember. Und ich plane, mein Handy entweder gar nicht mitzunehmen oder halt vor Ort irgendwie mir so ein Klapp-Handy zu holen oder so. Und hoffe, dass ich da Urlaub machen kann. Das würde ich gerne gelernt haben über mich, so dieses so, ich würde gerne verstehen, dass Abschalten gut ist und nicht Waste of Time.
Ja. 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 Verstehe ich total. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, dieses Workaholism ist.
Und ich würde wirklich gerne einen Backflip können. Ich verstehe das nicht. Ich sehe doch so aus.
Du siehst aus wie jemand, der
Backflip kann.
Der irgendwie, wie heißt das hier, was Felix Lobrecht auch gemacht hat auf Street Dancing, dieses.
Ja, so Breakdance.
Breakdancing.
So, ja. Nee, ich kann das alles nicht.
Kannst du nicht.
Ich würde gerne mehr
agieren. Würde ich aber vielleicht im Wasser erstmal üben,
ja. Auf der Straße. Auf einer Matte oder so. Ich gehe mal eine. Falls einer das hört hier gerade, der einen Backflip kann und mal mit mir in eine Turnhalle geht am Nachmittag. Fänd's cool.
Meldet euch.
Ja, oder zwei Nachmittage, mein Gott, ich lerne das
dann schon. Dann sollst du eigentlich den Backflip
machen. Ja,
ganz safe. Klar. Hey, danke dir für das Gespräch. Gibt's noch irgendwas? Du hast auch einen Podcast, der ist Totalschaden.
Hör da gerne mal rein. Ich hol Freunde ab mit dem Auto. Wir gehen irgendwie zum Fastfood-Laden und haben dann so Midnight-Gespräch im Auto.
Sehr nice. Kann ich sehr empfehlen.
Dankeschön.
Ansonsten danke dir für deine Zeit. Hat mega Spaß gemacht. Bam.
Damn,
der cringeste Moment. Das war nicht smooth.
Wir machen gleich nochmal eine richtig lange Umarmung.
Wir umarmen uns jetzt nochmal und gehen auf Toilette.
Ciao. Na, lässt du los?